Dann komme ich da unten an, ziehe an einer Leine, die einen Hebesack dann mit Luft füllen soll, der mich wieder nach oben transportiert. Und nichts passiert. Das ist der Moment, wo ich dann wirklich gelassen bleiben muss. Hier geht's um mein Leben. Wenn dir dein Herz sagt, das ist genau das Richtige, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach so sein, auch wenn dein Kopf dir was komplett anderes sagt.
Nach meiner Wahrnehmung hat Stress ein Imageproblem. Was übersehen die Menschen, wenn sie Stress so negativ bewerten?
Wenn wir zu wenig Stress haben, dann steckt da meistens auch keine hinter sich. Bin ja auch aufgewachsen in einer Umgebung, wo es heißt, Pausen braucht man nicht, kann man durchziehen, sind eher Schwäche. Am besten den ganzen Tag irgendwie 12 Stunden Vollgas geben. Das habe ich dann auch mit HRV-Experten weiter untersucht und es wurde bestätigt, Tom, du hast das Nervensystem eines Kindes.
Soll ich dir sagen, was mein größter Hebel auf meine HRV ist?
Na.
Hey, Chris Surell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist ein sehr faszinierender Mensch und zwar der 22-fache Weltrekordhalter im Apnoe-Tauchen, also dieses ganz tiefe Tauchen, Tom Sitas. Tom Sitas ist Extremsportler, er ist Experte darin, die Atmung zu nutzen, die Gedanken zu steuern, nicht nur um sehr tief zu tauchen, sondern insgesamt auch für Drucksituationen. Er ist mittlerweile Coach und Vortragsredner, um Menschen, die in Drucksituationen Unternehmer, Manager etc. darin zu begleiten, wie sie besser darin werden können. Aber es geht nicht nur um diese Extremsituation, sondern insgesamt auch, wie man die Atmung, das Nervensystem regulieren kann und auch die Gedanken so steuern kann, dass man das Auf und Ab des Lebens besser meistern kann. Denn eine der Kernfähigkeiten ist es, in Krisen, in den Tiefen, seine Gedanken, sein Nervensystem, sein Handeln so zu kontrollieren, dass man eben daraus lernen kann und stärker zurückkommen kann. Deshalb, ich kann so viel verraten, es war ein sehr lehrreiches Gespräch, sehr inspirierendes Gespräch mit vielen ganz praktischen Tipps, die man anwenden kann. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab von Tom Sitas. Tom, ich möchte mit dir in einen Tag gehen, der für dich wahrscheinlich sehr besonders war. Zumindest kann man das in deinem wunderbaren Buch lesen, und zwar den 5. August 2005. Du bist in Sharm el-Sheikh in Ägypten, was für viele Menschen ein Urlaubsparadies ist. Für dich aber einer der kritischsten Momente deines Lebens wird. Und du sitzt auf einem Tauchschlitten und wirst in eine Tiefe geplant über 100 Meter runtergezogen. Und die meisten Menschen, die hier zuhören, wahrscheinlich alle, werden so einen Moment niemals erleben. Deshalb nimm uns doch bitte so detailliert und realistisch in diesen Moment mit, was du siehst, was du hörst, was du fühlst, wie es dir in dem Moment geht.
Ja. Gerne. Also das ist ja ein ganz besonderer Moment. Wir haben uns monatelang darauf vorbereitet, Sponsoren akquiriert, ein großes Team war mit an Bord, Ärzte, Ingenieure. Man muss sich vorstellen, wir sind da mitten auf dem Roten Meer, haben 150 Meter Tiefe unter uns und alles muss an diesem Tag passen. Ne? Das heißt, das Tauchseil ist mit dem Gewicht bestückt, der Tauchschlitten ist parat und ich bin dann in diesem Schlitten und versuche mich einfach so gut ich kann runterzufahren, zu regulieren, einmal über meine Atmung natürlich, dann aber auch über meine Gedanken. Und ja, das ist kein einfacher Tag. Die Wetterbedingungen sind schlecht. Es ist stürmisch. Das Meer ist ja ganz unruhig. Wir haben starke Strömungen. Haben sogar beraten, den Versuch eventuell abzubrechen. Und ja, trotzdem entscheiden wir uns. Ich bin sehr gut vorbereitet. Ich bin gut in Form. Ich werde das jetzt machen. Und das heißt, ich habe dann in etwa 10 Minuten Zeit, mich darunter zu regulieren. Und ja, alle um mich herum sind natürlich noch ein bisschen aktiver und gucken, ob alles passt und alles am richtigen Platz ist. Ich höre dann irgendwann den Countdown von meiner Sicherungstaucherin und versuche dann in mir zu versinken. Ne? Das heißt, ich bin dann ja schon länger in meiner Atemtechnik, die ich da entwickelt habe für solche Versuche.
Werden wir gleich noch tiefer drauf einsteigen.
Gerne. Und damit fahre ich mich komplett runter und werde dann auch immer ruhiger. Ich merke, wie die Muskeln immer weicher und entspannter werden und mein Geist sich auch beruhigt und muss aber trotzdem noch so präsent sein, dass dann auch zum Abtauchen alles passt. Ich nehme dann einen ganz tiefen Atemzug und löse die Bremse und dann geht's unter Wasser. Das heißt, ich habe nur einmal etwa 10 Liter Luft dabei und dann geht es runter. Erstmal geht es darum, möglichst gut den Druckausgleich hinzubekommen. Man kennt das vielleicht vom Schwimmbad, dass wenn man das nicht macht, dann fängt es an zu schmerzen. Insofern muss das erstmal passen. Am Anfang nimmt der Druck sehr stark zu. Und das läuft alles super. Ich genieße das. Das Wasser gleitet an mir vorbei. Es ist wunderschön. Ich habe auch noch keinen Atemreiz am Anfang. Und dann merke ich irgendwann, ja, es ist ein bisschen langsamer. Es ist ziemlich laut. Das heißt, die Reibung am Seil vom Tauchschlitten, die ist stark. Und ich bin wohl langsamer als sonst. Aber ich weiß, ich habe eine ganz große Reserve an Luft dabei. Und denke, das kriege ich auf jeden Fall hin. Und dann zieht sich das alles so ein bisschen. Der Druck nimmt zu, ne? Ich bin dann bei 60 Meter, haben wir 7 Bar. Das heißt, den 7-fachen Druck im Vergleich zur Oberfläche. Die Lunge ist komprimiert, da ist schon Unterdruck drauf. Und ich habe Schwierigkeiten, ja, Luft aus der Lunge zu bekommen, um diesen Druckausgleich durchzuführen und muss dann eine extra Ladung Luft mitnehmen, um, ja, das bläst man so seine Wangen so ein bisschen auf, ne? Das nennt sich Mouthfill.
Das Wenn heißt, ich da kurz ergänzen darf, ja. Mit einer extra Ladung Luft meinen wir nicht eine externe Sauerstoffflasche, ja. Sondern es passiert alles in deinem Körper.
Genau, ich nehme einen tiefen Atemzug, damit läuft das Ganze und damit muss ich diese Druckausgleiche eben auch durchführen. Und irgendwann wird es, wie gesagt, durch diesen Unterdruck auf der Lunge wird es dann schwierig. Das heißt, man nimmt eine extra Ladung in die Mundhöhle. Ja, bläst seine Wangen, wie gesagt, so ein bisschen auf. Und damit versuche ich jetzt noch so 2 bis 3 Druckausgleiche hinzubekommen. Und dann hoffe ich, ein Signal unter Wasser zu hören, dass ich auf Rekordtiefe angekommen bin, um dann wieder aufzutauchen. Ich kriege das hin. Es wird ein bisschen schwierig mit den Druckausgleichen. Ich muss einmal kurz bremsen mit dem Schlitten, schaffe einen letzten Druckausgleich und dann wird es schwierig. Dann weiß ich schon, nochmal kriege ich das nicht hin. Ich habe keine Luft mehr für den Ausgleich. Dann fangen die Ohren so langsam ein bisschen an zu schmerzen und ich denke, wann kommt dieses Signal? Muss ja trotzdem entspannt bleiben, das heißt, der Atemreiz ist auch schon so langsam da und die Ohren schmerzen und trotzdem will ich ja nicht durch unangenehme Gefühle, durch Stress irgendwie den noch weiter rauf schrauben, den Sauerstoffverbrauch. Ja, und dann komme ich da unten an. Ziehe an einer Leine, die einen Hebesack dann mit Luft füllen soll, der mich wieder nach oben transportiert und nichts passiert. Das heißt, normalerweise dauert das so in etwa 1 Sekunde, bis der dann gefüllt ist und wieder mich nach oben bringt. Und in diesem Fall passierte gar nichts. Und die Zeit verstrich und ich überlegte, was geht hier eigentlich vor? Und das ist so, glaube ich, dieser kritische Moment, den du angesprochen hast. Das ist der Moment, wo ich dann wirklich gelassen bleiben muss, wo der Druck maximal groß ist. Hier geht's um mein Leben. Und ja, die Gelassenheit hilft mir in so einem Moment dann, Lösungen zu finden. Ne? Wenn ich jetzt anfange, mich auf die negativen Konsequenzen zu konzentrieren, was alles schief gehen kann, dann fängt mein Herz schneller an zu schlagen, Adrenalin wird ausgeschüttet, Sauerstoffverbrauch geht nach oben. Ja, die Kognition verändert sich auch, das heißt, die Wahrnehmung wird enger und man kommt immer tiefer dann in so eine Spirale und das musst du halt vermeiden als Apnoe-Taucher. Das heißt, du gehst schon im richtigen Zustand in diesen Tauchgang. So, das heißt, ich bin da unten und muss da wirklich in einem optimalen Zustand sein, um da wieder rauszukommen. Und das ist auch das, wo ich dann in meinen Vorträgen drüber spreche, was macht man in solchen Situationen, wie geht man in so einen Moment rein? Denn du hast es richtig gesagt, viele kommen nicht auf die Idee, Luft anzuhalten und dann über 100 Meter tief zu tauchen, aber es gibt im Leben ja so einige Situationen, wo es mal nicht rund läuft, ne, wo dann der Druck einfach enorm hoch ist.
Absolut. Darüber sprechen wir ja auch im Auf- und Ab-Podcast. Und das, was dir da unterm Brennglas passiert ist sozusagen, kann man ja auch in anderen Kontexten eben, wenn vielleicht nicht so unter so einem krassen Zeitdruck oder Überlebenskampf, trotzdem in anderen Kontexten sehen. Und da bin ich ganz gespannt, was du uns allen mitgeben kannst, wie wir solche kritischen Lebenssituationen auch lösen können. So, du sitzt trotzdem heute hier, also offensichtlich ist es gut gegangen. Nimm uns noch kurz mit, wie hast du es nach oben geschafft und ist dein Plan dann aufgegangen? Hast du den Rekord erreicht?
Ja, also erstmal habe ich es geschafft. Das ist richtig. Das muss man ja immer so ein bisschen spoilern durch seine Präsenz. Genau, also im Prinzip bin ich natürlich im ersten Moment, das werde ich häufig gefragt, ne, so kriegst du da nicht irgendwie komplett Angst und Panik, ne? Im ersten Moment habe ich schon natürlich ein ungutes Gefühl, hier stimmt was nicht, ich muss mich jetzt fokussieren, aber dadurch, dass ich auch ganz viele Wiederholungen habe, ne, das heißt, es ist ja nicht das erste Mal, dass man unter Wasser ruhig bleiben muss, wenn irgendetwas ist, es passiert ja häufig etwas, man verliert das Seil oder begegnet plötzlich jemanden oder stößt auch mal zusammen, sowas kennt man schon. Das heißt, es gibt da schon eine gewisse Routine, dass man nicht gleich die Nerven verliert. Das heißt, das ist auch Übung. Andererseits ist natürlich auch die Vorbereitung, die ich eben schon angeteasert habe, enorm wichtig. Das heißt, wenn ich über meine Atmung dafür sorge, dass ich reguliert in so eine Situation gehe, wenn ich meine Gedanken auf die Lösung richte und wie ich da rauskomme und auch auf das Positive, dann bleibe ich auch emotional gelassener. Und die Emotionen, das ist eben noch so ein zweiter Part, die einem wirklich helfen, in vielen Situationen auch jetzt mal unabhängig von diesem Tauchgang jetzt später, die mir einfach helfen, da gelassen zu bleiben. Und mit all diesen Dingen geht man in so einen Tauchgang rein, um dann da eben auch gelassen bleiben zu können. Das hat ganz gut funktioniert. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was da eigentlich vorgeht. Eigentlich müsste der doch jetzt nach oben gehen, der Schlitten. Die Schwierigkeit war, ich konnte nichts sehen. Ich hatte eine Schwimmbrille auf, die war mit Wasser gefüllt. Und dadurch konnte ich jetzt nicht mal eben auf Fehlersuche gehen. Ich musste mich auf die anderen Sinne verlassen. Das heißt, ich habe mal gehört, was da eigentlich gerade so passiert. Und dann waren da so Luftblasen, so blub, blub, blub. Und dann habe ich mich gefragt, was kann das bedeuten? Jetzt ist jetzt die Pressluftflasche leer, die den Hebesack jetzt mit Luft füllt. Das wäre ziemlich doof, ne? Das heißt, der kann mich nicht nach oben bringen. Das würde bedeuten, ich muss aussteigen aus dem Schlitten und versuchen, nach oben zu schwimmen. Was bedeutet hätte, ich muss den aktuellen Weltrekord in der Disziplin brechen, für die ich mich jetzt nicht vorbereitet hatte. Ja, und das Zweite wäre zu gucken, kriegt man den vielleicht doch jetzt irgendwie in Gang, den Schlitten? Obwohl ich nichts sehe. Und genau die zweite Möglichkeit, die ich gesehen habe, war, der Hebesack ist tatsächlich schon mit Luft gefüllt und da strömt so ein bisschen Luft über den Rand. Ja, und wenn das der Fall wäre, war mein Gedanke, dass der schon gefüllt ist, dann ist ja eine Auftriebskraft vorhanden. So, vielleicht steckt der nur irgendwie fest. Und genau deswegen habe ich dann in diesem Moment entschieden, versuchen, den einfach irgendwie zu lösen. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann steige ich aus und gehe nach oben. So, und das habe ich dann getan. Ich habe mich dann da so reingelegt und an dem Schlitten gerüttelt, um den zu lösen. Und genau, das hat dann geklappt und der Schlitten fuhr wieder nach oben.
Über was für eine Zeitspanne reden wir von? Dein Kopf sinkt ins Wasser, du hast keinen Zugang mehr zu regulärer Luft und du tauchst wieder auf. Was war das für eine Dauer?
Etwas über 4 Minuten.
Okay.
Also nicht kritisch im Sinne von, mein Sauerstoff war noch nicht am Ende, weil ich mich auch nicht groß bewegt habe. Mhm. Ne, aber viel länger hätte es dann auch nicht mehr dauern können. Ne? Also unter diesen Bedingungen vielleicht 4,5 bis 5 Minuten. Das nach oben schwimmen, das wäre dann schon schwierig geworden.
Du hast jetzt in der ganzen Erklärung 2 Begriffe mehrfach benutzt, die aus meiner Sicht von Menschen extrem unterschätzt werden. Das eine ist die Atmung und das andere sind die Gedankensteuerung. Und über beides werden wir heute sprechen, weil das ja deine Paradedisziplinen sind und du ein Beleg bist, was für Unterschiede es machen kann, wenn man diese 2 Hebel eben nicht einfach so nimmt, wie sie da sind, wie die meisten damit umgehen, sondern sie eben auch auf eine bestimmte Art nutzen kannst. Bevor wir in all diese Strategien reinkommen, würde ich gerne verstehen, wie kommt man eigentlich darauf? Wie kam es dazu, dass du 2005 auf so eine Idee kommst? Und um das zu verstehen, bin ich immer ein großer Freund, ein bisschen weiter zurückzuspulen. Also was würdest du sagen, Tom, ist so das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ich habe ein Bild im Kopf sofort. Mhm. Und zwar, da sieht man mich mit etwa 3 Jahren mit Flossen an den Füßen an einem Strand in Griechenland, wo ich kurz davor bin, meine Tauchmaske aufzusetzen. Also ein riesengroßes Teil, was mir dann genügend Auftrieb gibt, um das Wasser, das Meer zu entdecken, obwohl ich noch nicht mal schwimmen konnte. Und das waren für mich Riesenerlebnisse, große Abenteuer in Griechenland tatsächlich unter Wasser blicken zu dürfen, auch hier und da mal einen Fisch Fisch zu sehen. Das war für mich einfach eine mega fantastische Welt. Und diese Liebe, wir sind fast jedes Jahr in Griechenland gewesen, die habe ich ganz lange in mir getragen, auch immer noch natürlich, aber die wurde auch irgendwann so stark, dieser Wunsch, das noch weiter zu erkunden, dass ich dann zum Tauchen gekommen bin. Also es gab niemanden in meiner Verwandtschaft, Bekanntschaft, der mir das irgendwie näher gebracht hatte. Das war einfach intrinsisch, ne? Ich hatte so einen großen Drang, einfach diesen Meeresraum, diesen Lebensraum zu erkunden. Und ja, das habe ich dann irgendwann auch tun können, aber als Kind kannst du ja auch nicht sagen, so Mama, Papa, ich würde jetzt ganz gerne Tauchurlaub machen. Ne? Das war dann nicht ganz so einfach, aber irgendwann, als ich dann mein erstes Geld verdiente, habe ich dann gleich nach meinen ersten 3000 Mark auf dem Konto, habe ich dann gleich ein Ticket gebucht und bin nach Jamaika geflogen und habe da einen Tauchkurs gemacht. Also das ist so diese eine Fahrt, diese tiefe Liebe zum Meer. Und dann gibt's noch einen zweiten, den ich immer gerne erwähne, wenn man es verstehen möchte. Ich habe eine riesen Faszination für diese mentale Stärke, die man aufbringen kann in so extremen Situationen. Ich habe früh schon mit dem Thema mentale Leistungsfähigkeit zu tun gehabt, weil ich mich mit meinem Bruder in der Kindheit immer gemessen habe. Der war 2 Jahre älter und hat fast alles gewonnen. Mhm. Und das war sehr, sehr schwer, gegen ihn anzukommen. Und er hatte auch diese Fähigkeit, in Momenten, wo eigentlich keine Aussicht auf Erfolg mehr war, cool zu bleiben und das Ruder noch rumzureißen. Und das hat mich immer extrem fasziniert, wie er das macht. Und ja, diese psychologische Komponente, ne, wie schaffe ich das, wenn alles um mich herum zusammenbricht, cool zu bleiben und meine optimale Performance zu bringen, das war für mich immer extrem faszinierend. Und das ist ja auch ein Teil dieses Sports, ne? Das heißt, wenn du unter Wasser bist, wenn du in so extremen Situationen bist, dann geht es ja darum, maximal entspannt zu bleiben, flexibel zu bleiben, gelassen, um mit solchen Situationen umzugehen, weil ich dadurch ja auch den Sauerstoffverbrauch reduziere und überhaupt erst diese Leistung bringen kann.
Jetzt ist es ja so, dass du von dieser Liebe zum Tauchen, der Faszination für mentale Leistungsfähigkeit einen Beruf gemacht hast. Du bist heute Vortragsredner, Buchautor, gibst Coachings an Menschen, die sich auch für Performance, für mentale Leistungsfähigkeit orientieren. Und wenn du damals diesem Schwimmen- oder tauchbegeisterten jungen Tom gesagt hättest, dass du einmal das professionell machen darfst, der hätte wahrscheinlich gesagt, du spinnst, das geht ja gar nicht. Und das finde ich wiederum sehr faszinierend, dass man immer wieder sieht in Nischen, ob das jetzt zum Beispiel beim Freeclimbing ist oder jetzt in deinem Fall hier Tauchen oder Jonas Deichmann mit seinem Triathlon-Wahnsinn oder so, dass wenige oder einzelne Menschen, die es so exzellent machen, es wirklich schaffen, da ein Berufsbild und damit ein Leben zu finanzieren, was eigentlich unmöglich ist. Also was war auf diesem Weg da für Menschen, die selber unrealistische Träume träumen? Was waren da so die Meilensteine, wo du sagst, da wurde dir vielleicht auch abgeraten, aber du bist trotzdem weitergegangen? Was kannst du Menschen mitgeben, die etwas sehen, was ihr Umfeld nicht sieht?
Ich glaube, der wichtigste Grund oder das Wichtigste, um so weit zu kommen, ist es wirklich immer wieder an deiner tiefen Inspiration dran zu bleiben, an dieser Motivation, an dem, was wirklich dein Herz dir sagt. Also das ist das, was ich jedem empfehlen muss. Wenn dir dein Herz sagt, das ist genau das Richtige, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach so sein, auch wenn dein Kopf dir was komplett anderes sagt. Ja, diese Bilder aus Griechenland, später waren es dann Bilder in Tauchläden, da war ich auch als Kind dann auf griechischen Inseln und habe diese Taucher da gesehen, ja. Das war für mich immer ja so ein Gefühl, da gehöre ich hin, das ist es. Und das macht es natürlich einerseits leicht, könnte man jetzt von außen denken, wenn du das genau weißt. Aber natürlich fehlt dir auch die Fantasie, wie du gerade sagst. Das heißt, ich wusste nicht, dass ich da einen Beruf draus machen kann. Das heißt, wenn dir zwar das Herz oder auch eine leise Stimme sagt, oh, das wäre ganz schön, das würde ich gern machen, dann gibt es ja auch häufig eine noch viel lautere Stimme, die dir sagt, so ein Quatsch, damit kannst du kein Geld verdienen, jetzt mach mal einen ordentlichen Beruf. Ja, und da gibt es natürlich auch in deiner Umgebung viele Menschen, die das tun, ne? Genau. Die dir abraten davon, sowas Unrealistisches zu tun. Und da ist wirklich die Kunst auch, das ernst zu nehmen, ne? Das eigene Gefühl, das, was dir wichtig ist, auch wenn es unrealistisch scheint. ist natürlich nicht immer leicht, muss man auch ein bisschen einordnen. Es gibt ja auch Zwänge im Leben, aber das ist selten der Grund, alles über Bord zu werfen, was dein Herz dir sagt. Das heißt, diesem Herz zu folgen. Manchmal ist es eine ganz leise Stimme, die dir, ne, eine Intuition, die sagt, oh, das würde ich gerne tun. Hört da hin, ist meine Empfehlung, hört da unbedingt hin und folgt diesem Ruf des Herzens.
Ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass die wichtigste Ressource, um das Auf und Ab des eigenen Lebens gut meistern zu können, ist, voller Energie zu sein. Und obwohl wir heute mehr Informationen dazu haben als jemals zuvor, sind immer mehr Menschen energielos. Und das möchte ich ändern und deshalb habe ich ein Buch geschrieben, das High-Energy-Prinzip. Das High-Energy-Prinzip ist kein weiteres Selbstoptimierungs-, immer höher, schneller, weiter, Biohack, Trendprogramm, sondern das Gegenteil. Es ist eine Reduktion auf die Essenz, auf das, was unsere uralte, jahrtausendealte Biologie uns als Hausaufgaben mitgegeben hat. Ein paar wenige Verhaltensweisen, die es unseren Mitochondrien ermöglichen, zelluläre Energie, ATP zu produzieren. Und das habe ich auf eine sehr kurzweilige, wissenschaftlich fundierte Art und Weise zusammengeschrieben. Es basiert auf einer Vielzahl von Studien, aber auch auf jahrzehntelanger Erfahrung, sowohl von mir als auch in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen und Klienten. Und ich habe es so zusammengeschrieben, dass ihr alle es lesen und sehr einfach umsetzen könnt. Es ist ab sofort überall verfügbar. Der Link dazu ist in den Shownotes hinterlegt und ich würde mich sehr freuen, nicht für mich, sondern für deine Mitochondrien, für dein Energielevel, wenn du es liest. Und wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, wo du weißt, diese Person läuft auf Reserve, zieht immer durch, ist einfach nicht voller Energie, dann ist es vielleicht eins der schönsten Geschenke, was du dieser Person machen kannst. Vielen, vielen Dank und jetzt geht's zurück zur Episode. Und auch unterstützen. Ich selbst habe auch beobachtet, wenn ich diese Stimme ignoriert habe, dann ist es selten gut geworden. Und wenn ich den Mut hatte, ihr zu folgen, dann ist es typischerweise auch vielleicht nicht immer da, wo ich hin wollte, aber es war eine gute Richtung. Und trotzdem nochmal hier im Detail, Tom, du beschäftigst dich mit Stille, mit Ruhe, auch mit den Ablenkungen dieser Welt. Heute ist es ja schwieriger denn je, diese Stimme überhaupt wahrzunehmen und sie auch zu unterscheiden von, ist es nur ein Wunsch, der mir vielleicht von Instagram eingeflößt wurde oder sowas. Also was kannst du Menschen so an täglichen Routinen mitgeben? Jetzt gar nicht so sehr für die Stressregulation, da kommen wir gleich noch zu, aber wirklich diese Stimme auch wahrzunehmen und sie nicht vom Lärm, der überall herrscht, komplett zu überlagern.
Hängt natürlich jetzt ganz eng zusammen mit Stressregulation, ne? Aber gerade so die erste Phase am Tag, da ist man enorm kreativ, das Gehirn hat noch ganz andere Zustände. Das ist so die Phase, wo du auf keinen Fall zum Handy greifen darfst und dich ablenken darfst. Denn das sind so Momente, wo einem häufig dann auch mal wirklich so innere Wünsche klar werden, wo man so merkt, hey, eigentlich mache ich hier seit 8 Wochen irgendwas, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe und was mich gar nicht in die richtige Richtung bringt. Vielleicht sollte ich das nochmal überdenken und doch wieder meinem Herzen ein bisschen mehr folgen. Diese Momente, das ist nicht nur morgens, ne, das ist auch manchmal unter der Dusche zwischendurch, ja, oder in ruhigen Momenten, wo man im Garten sitzt und mal für sich ist, diese Momente wirklich zu spüren und nicht immer sich abzulenken durch Nachrichten, die reinkommen, durch Menschen, die einen ansprechen, sondern die auch mal auszudehnen und zu genießen. Das führt häufig dazu, dass man seinem Unterbewusstsein, seiner Intuition einfach wieder näher kommt. Ne? Und das kann man natürlich auch unterstützen durch Atmung, durch Mentaltechniken, also richtig schön runterzukommen, um sich und seinem Gefühl wieder näher zu kommen. Denn bei der Atmung geht es ja auch genau darum, dass Körper und Geist wieder zur Einheit werden, dass man die Kommunikation zwischen Gehirn und dem Körper verbessert. Und das ist das, was man braucht, diese ruhigen Momente, wo man sich komplett spürt als ein. Und dann ja, fällt es auch leichter, dieser Stimme zu horchen und diese Wünsche dann überhaupt erstmal zu spüren. Weil wenn wir immer nur abgelenkt sind und uns treiben lassen, dann kommen diese Momente einfach gar nicht auf.
Und das zieht sich hier, ich darf hier viele Menschen sprechen, die nach welchen Maßstäben auch immer bewertet erfolgreich sind, und es zieht sich wirklich durch. Sie sind genauso gestresst, haben genauso viel zu tun, haben genauso viele Apps auf dem Handy, aber sie schaffen es trotzdem im Alltag, diese Ruhemomente für Reflexion zu schaffen, um eben Kontakt zur Intuition zu kriegen und wieder zu gucken, bin ich auf dem richtigen Weg, und daraus auch diese Motivation zu ziehen. Also da bestätigst du jetzt in anderen Worten, was ich hier wirklich immer und immer wieder gehört habe. So, Tom, du hast gerade gesagt, du hast deinen Bruder damals etwas bewundert, dass er eben in diesen Drucksituationen ruhig bleiben kann, performen kann, was dich damals geärgert hat, aber vielleicht auch motiviert hat. Und letztendlich sagst du ja, dass er offensichtlich wusste, und das sehen wir bei vielen Menschen, sogenannten Top-Performern, dass sie unter Stress gut funktionieren, unter Stress ruhig bleiben. Du hast gerade eine sehr stressige Situation unter Wasser geschildert. Deine Kognition hat so funktioniert, dass du sagen konntest, woran liegt es? Was ist das Blubbern etc.? Nach meiner Wahrnehmung in der öffentlichen Diskussion hat Stress ein Imageproblem. Die meisten Menschen sagen, sie sind gestresst, sie haben zu viel Stress, der Stress ist doof. So, du als physiologisch versierter Experte guckst auf Stress ja ganz anders. Was glaubst du, übersehen die Menschen, wenn sie Stress direkt so negativ bewerten, und welche Vorteile hat es, wenn wir Stress in der richtigen Art, in der richtigen Frequenz, in der richtigen Dosierung auch in unserem Leben zulassen?
Ich denke, dass die meisten übersehen, dass Stress, obwohl ich sagen muss, viele, es ist auch durchgedrungen, dass Stress nicht immer negativ ist, dass Stress erstmal enorm aktiviert. Das heißt, wenn wir zu wenig Stress haben, dann steckt da meistens auch keine Motivation hinter. Das heißt, wir sind nicht leistungsfähig. Wir brauchen immer so ein bisschen Stress, um uns zu aktivieren, um auch kognitiv auf der Höhe zu sein. Und dann ist das Nächste, dass Stress, uns auch nicht nur leistungsfähiger macht, sondern dass wir dann auch im Moment, wo es wirklich drauf ankommt, dazu befähigt, fokussiert zu sein und voll da zu sein und auch optimale Leistung zu bringen. So kann man das von der positiven Seite aus sehen.
Eine Form von Stress, wo du ja Experte bist, ist Sauerstoffentzug. So, ist ja auch eine Form von körperlichem Stress. Und ich habe mich vorbereitet durch dein Buch, auch andere deiner Interviews. Und du sagst, es hat durchaus Vorteile, dass man sich auch regelmäßig seinem Körper diese Situation aussetzt, wo das Gehirn sagt, ich brauche Sauerstoff, man es ihm aber nicht direkt wieder gibt. Das klingt für viele erstmal verrückt, weil man sagt, ich habe doch eh schon so viel Stress im Leben. Warum soll ich dann auch noch so einen Quatsch machen und meinem Körper Sauerstoff entziehen? Also nimm uns da doch mal in die Physiologie mit. Was passiert, wenn dieser Impuls kommt, ich brauche Sauerstoff, man es aber nicht direkt zulässt, und was das für Vorteile in unserem Körper in der Konsequenz hat?
Es ist unheimlich viel, was da passiert natürlich. Ne? Erstmal kennt ja jeder, der mal in der Badewanne die Luft angehalten hat, dass dann irgendwann auch ein unangenehmes Gefühl kommt. So, das ist der Atemreiz, der wird dadurch ausgelöst, dass wenn wir Sauerstoff verbrauchen, während wir die Luft anhalten, CO2 entsteht, das Blut wird saurer, der pH-Wert steigt, und dadurch erkennt das Gehirn so, jetzt ist es mal wieder Zeit, neuen Sauerstoff zuzuführen, CO2 abzuatmen, und beginnt einfach den Körper zu fordern. Das heißt, es gibt zum Beispiel so Schluckbewegungen, die man macht, oder das Zwerchfell zieht sich zusammen. Das heißt, der Körper will atmen. Ja? Und das kennt man, ist ein unangenehmes Gefühl. Und jetzt ist es so, dass man erstmal verstehen muss, wir haben trotzdem noch sehr viel Sauerstoff im Körper. Das heißt, wir sind da noch nicht an unserer Grenze. Auch wenn da diese Angst erstmal hochkommt, jetzt ist wirklich dramatisch.
Das heißt, es ist ein Frühindikator und noch genau. Nicht, es ist kurz vor knapp.
Genau, wenn es zahlentechnisch wissen möchtest, bei mir fängt der Atemreiz bei etwa 3,5 Minuten an. Mhm. Ne, dann merke ich schon das erste Mal, der Körper möchte gerne atmen, und dann bleibe ich noch 7 Minuten unter Wasser, ne, und kann das dann über 10 Minuten durchhalten. Aber das ist so der erste Moment, wo viele schon sagen, oh, jetzt ist die Luft alle, jetzt tauche ich auf. Das heißt, dieses Wissen, es ist noch gar nicht, Ende. Das ist schon mal ganz nützlich, um entspannt zu bleiben. So, letzten Endes ist es dann trotzdem eine Herausforderung für den Körper, damit umzugehen. Und der wird auch dann irgendwann stärker, dieser Atemreiz. Und was ich unheimlich gut finde für die mentale Entwicklung ist es, wenn diese Stressreize so stark werden, dass wir trotzdem das schaffen, in diesen Momenten gelassen zu bleiben. Denn bei jeder Herausforderung, keine Ahnung, du hältst einen Vortrag als CEO vor der ganzen Belegschaft und dann sind die Zahlen falsch, die du präsentieren möchtest. Ja, da gibt es ja Momente, wo man unter extremem Druck ist oder ein Riesenabschluss, wo es einfach um viel Geld geht, wo du die Verantwortung trägst, dass da jetzt ein Gespräch zum Erfolg kommt. Da gibt es halt Momente, wo der Stress einfach enorm groß wird. Und da gelassen zu bleiben, das ist das, was ich praktisch täglich trainiert habe. Ne? Das heißt, wenn der Atemreiz, später dann der Wettbewerbsdruck, der Erfolgsdruck, finanzieller Druck und so weiter, sehr, sehr stark ist. Trotzdem, ja, dann kommt noch der Atemreiz dazu, trotzdem zu sagen, ich bleibe entspannt. Das ist ein unheimlich starkes mentales Training, was man da macht. Ne?
Darf ich da mal reinfragen, sehr bevor gerne. Du weitermachst? Jetzt stellen wir uns vor, vielleicht machen es manche auch nach, sie brauchen nicht 3,5 Minuten, bis sie zu diesem Reiz kommen. Ich glaube, wir alle kennen ihn und dann sagt einem diese innere Stimme, ich brauche Sauerstoff. So, was ist Schritt 1, um da dem nicht also nachzugeben, sondern wirklich in die Übung zu gehen, die so kostbar für unsere mentale Härte ist oder mentale Stärke, die du sagst? Was ist Schritt 1, um dem nicht nachzugeben?
Wichtig ist erstmal Schritt 0. Okay. Bitte niemals allein, wer sich jetzt inspiriert fühlt, nicht allein ins Wasser gehen und das nachmachen, wenn man jetzt inspiriert ist und gerne jetzt mal ausprobieren möchte, was der sieht, das da erzählt. Denn man kann durch verschiedene Phänomene auch schon beim Einatmen bewusstlos werden. Mhm. Und wenn du dann allein bist, dann kann das eben auch mal tödlich enden. Ja, das sind im Prinzip die eigentlichen Gefahren beim Apnoe-Tauchen, sind gar nicht dieses Tiefe und so weiter, da passiert nichts. Es sind immer Situationen, wo jemand alleine tauchen geht, im Schwimmbad oder im See und das alles mal ausprobiert. Ja. Okay. Das heißt, bitte niemals allein tauchen, das ist die allerwichtigste Regel und das ist dann auch Schritt 0.
Und man könnte es gerne auch ohne Wasser probieren. Ist vielleicht nicht so, wie du es sagst, die klare Disziplin, aber mit Luft anhalten, experimentieren, dafür muss man nicht zwingend in eine Badewanne oder ins Wasser gehen.
Genau. Und da ist es natürlich so, dass erstmal dieses Bewusstsein, der Sauerstoff ist noch nicht am Ende, wenn ich jetzt die Luft anhalte, schon mal ein bisschen helfen kann, wer das überprüfen möchte, weil das fühlt sich ja wirklich nicht so an, wie ich das gerade erzähle, der kann sich auch mal so ein Oximeter besorgen, die kosten irgendwie 20, 30 Euro, manche Tracking-Devices messen das auch, ne? Dann sieht man das, hey, stimmt, irgendwie könnte es noch weitergehen. Ne?
Das heißt, die Sauerstoffsättigung ist noch hoch genug, oder?
Genau, das heißt, wir haben noch genug Sauerstoffsättigung. Man sagt, wenn die jetzt unter 80% fällt, dann können theoretisch so erste Ausfallerscheinungen passieren. Wenn man im Wasser ist, dann gibt es auch noch einen zweiten Effekt, den Tauchreflex, der dafür sorgt, dass Blut aus den Peripherien abgezogen wird und nur die lebenswichtigen Organe versorgt. Und da wird das so ein bisschen verfälscht. Ne? Da habe ich dann eine etwas geringere Sauerstoffsättigung. Da geht es dann also auch noch manchmal ein bisschen weiter nach unten. Aber wenn man noch 95% auf der Uhr hat, dann weiß man, ich bin safe. Das hilft schon ganz gut.
Das heißt, Schritt 1, Wissen. Ich möchte so ein paar allgemeingültige Regeln ableiten. Das heißt, man kriegt zwar ein Signal, was in Richtung Panik, in Richtung Risiko geht, aber der Präfrontalkortex sagt, das stimmt nicht, denn ich sehe die Zahlen, ich bin in einem guten Sättigungsbereich, entspannen. Das ist Schritt 1.
Genau. Und wenn man keinen Oximeter hat, dann
reicht deine Aussage jetzt erstmal, dass man weit davon
richtig,
entfernt
dass
ist.
Selbst alle, die damit anfangen, die haben mehrere dieser Atemreize, wo man so das Gefühl hat, der Körper will atmen, das geht dann noch eine Weile. So, das ist Schritt 1 und Schritt 2 ist dann, auch wenn der Körper sich anspannt, ja, das macht er nämlich automatisch, ja, das ist ja erstmal ein Signal, das Stress auslöst, ne? Dann fängt man an, Schultern hochzuziehen oder Arme anzuspannen, immer wieder loszulassen in diesen Momenten, auch wenn es schwierig wird und versuchen, positiv zu bleiben. Und da sind wir dann bei dem Mentalen, das wäre Schritt 3, die Einordnung dieser Reize, dass wir nicht sagen, das ist ein scheußliches Gefühl, ja, was soll das? Und gegen den Körper arbeitet mental, sondern dass man den Körper versteht und das einordnet und sagt, das ist auch ein nützliches Signal. Ja, das ist etwas, der Körper will mir ja helfen, wenn ich jetzt auf 20 Meter Tiefe bin, dann ist das schon gut zu wissen, dass ich bald wieder Luft brauche. Ne? So, und da mit dem Körper zu gehen und zu sagen, das ist eine nützliche Funktion und sich immer wieder zu entspannen, Das wäre wichtig. Also das ist Schritt 3, dieses Mentale immer wieder abschalten und entspannen nach dem Reizen.
Das passt zu einer schönen Aussage, die ich in deinem Buch lesen durfte. Und zwar sagst du, Stress ist kein Produkt der äußeren Ereignisse, sondern die Gedanken, die du zulässt. Und das klingt jetzt so ein bisschen wie ein Kalenderspruch, aber lass uns mal tiefer einsteigen, dass man versteht, wie tief das Ganze ist. Weil du hast es gerade beschrieben. Es macht in dem Fall physiologischen Stresssituationen einen Unterschied, was man denkt. Das klingt für viele abstrakt, für dich ist das täglich Brot, aber nimm uns doch mal mit, bitte, welche Auswirkungen Gedanke A eher positiv, realistisch geprägt versus Gedanke B, der katastrophisiert, in ein Worst-Case-Szenario denkt. Welche Kaskade wird in beiden Fällen ausgelöst, sodass es ein fundamental anderes Ergebnis auf die Stressreaktion hat?
Im Prinzip gibt es ja auch noch die Möglichkeit, gar nicht zu denken. Ne? Das wäre jetzt noch Variante 3. Der Sport, den ich ausübe, das ist ein sehr achtsamer Sport. Ja, das heißt, ich habe ja eben darüber gesprochen, dass wenn so ein Atemreiz einsetzt, dann habe ich die Möglichkeit, das positiv zu betrachten. Ich kann auch sagen, das ist total scheußlich, das wäre das Negative. Ich kann es aber auch einfach nur akzeptieren. Und in dem Moment, wo ich das einfach nur wahrnehme und fühle, bin ich eben nicht im Katastrophisieren oder ich hänge nicht nach, was eben war. So eben war der total doof, der Atemreiz, sondern ich nehme es einfach wahr und fühle in meinen Körper und versuche mich immer wieder zu entspannen. Und das ist nochmal der dritte Weg, den man gehen kann. Und da ist es letzten Endes so, ich hebe den hervor, weil ich glaube, dass er für den Alltag einfach extrem wichtig ist. Ja, das heißt, wenn irgendetwas Unangenehmes vor uns steht, ein Gespräch, wo das einfach extrem wichtig ist, mit einem Geschäftspartner oder wie auch immer, ein großer Abschluss, da kann ich ja schon teilweise Tage oder Wochen vorher extrem mich anspannen, weil ich alle möglichen Katastrophen durchgehe, was da nicht alles so passieren kann. Und da ist es ein absoluter Gamechanger, wenn ich es schaffe, erstmal im Moment zu bleiben und nicht schon alles vorauszuschieben. Und das ist auch das, was ich vom Tauchen mitgenommen habe. Wenn ich jetzt ins Wasser gehe, die Luft anhalte und dann drüber nachdenke, oh, gleich kommt dieser Atemreiz, habe ich eigentlich schon verloren. Das heißt, ich trainiere, bis der kommt, mich nicht damit zu beschäftigen, sondern einfach im Moment zu sein, ihn wahrzunehmen und danach auch gleich wieder loszulassen. Und das, wenn man das regelmäßig praktiziert, hilft dann eben auch in anderen Situationen im Leben. Das Konfliktgespräch, was dann am nächsten Tag kommt, kommt dann am nächsten Tag und nicht schon heute. Ja, und das nächste ist ja, das geht so ein bisschen in die Richtung Reframing. Ich kann Dinge häufig von zwei Seiten betrachten. Ne? Wir sind jetzt die ganze Zeit beim Atemreiz, auch bei dieser Situation im Schlitten. Ich kann sagen, das ist eine Herausforderung. Ich will jetzt hier gut rauskommen aus der Nummer. Wenn das alles gut läuft, dann habe ich eine Rekordtiefe erreicht. Oder ich kann sagen, ey, wenn ich jetzt hier das Ganze verbocke, dann endet das hier in einer Katastrophe. Ne? Und da ist natürlich die Herausforderung, das wissen wir auch aus anderen Bereichen, eine wesentlich aktivierendere und befähigendere Wahrnehmung und Einordnung als das Negativ-Szenario, wenn man sich jetzt alles, jede Katastrophe ausmalt. Ne?
Ich habe da zwei Fragen dazu. Die eine ist, auch das haben Menschen auf einer Überschriftenebene wahrscheinlich schon mal gehört. Eher positiv denken und nicht den Teufel an die Wand malen etc. Aber zwischen es mal gehört zu haben und in dem Moment, wenn es drauf ankommt, tun, ist ja ein Riesenschritt. Da sind in deinem Fall Jahre, Jahrzehnte lange Übungen etc. Denn im Stress kann man ja nur auf Automatismen zugreifen, die man eben häufig, vielfach, tausendfach abgespult hat. Welche Art von Training liegt zwischen einem ungeübten Geist, der das nur wahrnimmt und sagt, ja, wäre schön zu können, und jemandem wie dir, der wirklich, wenn es drauf ankommt, vielleicht sogar Lebensgefahr besteht, wirklich in der Lage ist, die Gedanken in die zielführendere oder neutrale Richtung zu bringen? Was für eine Art Training, auf was darf man sich da einlassen, um dahin zu kommen?
Es gibt relativ viel. Ich glaube, der Schlüssel, das nehme ich mal vorweg, ist die Kontinuität. Ja, das heißt, Achtsamkeitstraining ist ja im Prinzip, ich habe jetzt vom Tauchen gesprochen, was für mich eine Art Achtsamkeitstraining ist. Mhm. Ja, das kann aber auch ein Bodyscan sein, eine audiogeführte Meditation, wo es eben darum geht, wahrzunehmen und nicht zu bewerten. Ja, und wenn man das regelmäßig macht, es können auch 3 bis 5 Minuten am Tag sein. Das können auch immer mal wieder kurze Momente sein. Wenn ich im Garten sitze, dann schließe ich die Augen und nehme wahr. dann trainiere ich genau diese Fähigkeit, ne, in diesen Moment zurückzukommen und aus dem Interpretieren, Vorausschauen, Bewerten und so weiter auszubrechen. Und das erfordert einfach schon auch ein bisschen Zeit, ja, ne, aber eben nicht jeden Tag 2 Stunden und Vollgas und nach 2 Wochen keine Lust mehr haben, sondern lieber wenig und dann eben auf lange Sicht dranbleiben.
Und das Zweite, was mir hier sofort in den Sinn gekommen ist, du hast auf der einen Seite gesagt, du hast solche Worst-Case-Szenarien, wie sie dir unter Wasser gekommen sind, natürlich auch schon trainiert und auch antizipiert. Also wo ist die gesunde Grenze zwischen die Worst-Case-Szenarien, wie ein Pilot, der auch Abstürze, sage ich mal, immer wieder im Flugzeugsimulator und nicht Abstürze, sondern technische Probleme simuliert, trainiert, sich da reinbringt und trotzdem nicht, dass es die Gedanken kontrolliert, also dass man einen positiven Ausblick hat und trotzdem für die Negativszenarien vorbereitet ist. Denn manche Menschen, ich höre sie jetzt schon sagen, haben so die Befürchtung, man kann sich doch nicht alles schönreden, denn es gibt ja auch Probleme im Leben. Man kann doch nicht die Augen davor verschließen. Also wo ist diese toxische Positivität, die alles nur schön färbt, und wo ist dieser realistische Blick auf Risiken und trotzdem einen positiv bis neutralen Grundblick darauf haben?
Finde ich super, dass du das sagst, weil letzten Endes genau, es geht nicht darum, alles positiv einzuordnen, ne, sondern es geht darum, tatsächlich da eine gesunde Lösung, einen gesunden Weg zu gehen. Und klar muss man vor so einem Tauchgang auch sich genau überlegen, was kann da schief gehen, welche Situation gibt es, wie verhalte ich mich da. Nur wenn ich da so tief einsteige, dass ich praktisch diese Szenarien schon vor Augen habe und schon Bilder vor Augen habe, was passieren kann, dann erhöht sich ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Das heißt, das einmal durchzuspielen und zu wissen, was in jedem Fall passieren kann, gehört zwar schon dazu, aber dann geht es darum zu überlegen, was habe ich jetzt zu tun und sich darauf zu konzentrieren, was kann ich jetzt tun, um ein positives Ergebnis zu haben. Ne? Mhm. Und da finde ich, da ist auch so viel dran, was du sagst, weil positive Emotionen, wissen wir inzwischen, sind enorm hilfreich für die Kognition, aber auch die körperliche Leistungsfähigkeit. Aber das wäre dann wahrscheinlich eine ähnliche Aussage. Ich kann ja nicht, wenn ich tödlich betrübt bin, plötzlich auf himmelhoch jauchzend glücklich umschalten. Stimmt auch. Aber genau wie bei der Stressregulierung ist es beim Regulieren von Emotionen eben so, dass es nicht eben nur glücklich und traurig gibt, sondern es gibt jede Menge dazwischen. Mhm. Und man kann auch hier regulieren. Man kann einen Einfluss ausüben, ja, und sich positiv aktivieren vor Situationen. Und man kann eben auch sein Stresslevel beruhigen durch Atmung und da ein bisschen runterkommen. Du wirst aber nicht, wenn du total im Stress bist, mit 2 Atemzügen auf einmal komplett klar sein und entspannt und alles ist super. Ja, wir üben Einflüsse aus, wir regulieren, aber es ist selten so, dass man einen Schalter um 180 Grad umlegt.
Und an der Stelle gibt es aus meiner Erfahrung, und ich kenne es auch von vielen anderen Aussagen, gewisses Paradoxon, denn ich erinnere mich an Michael Phelps zum Beispiel. Ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, aber die Geschichte von seinem Trainer ging so, dass er eine seiner 6 Goldmedaillen mit vollgelaufenen Goggles, also Schwimmbrillen gemacht hat. Warum? Er hat im Training genau dieses Szenario vorweggenommen und geübt. Das heißt, sein Szenario war, wenn meine Brille undicht wird, schließe ich die Augen und fange an zu zählen, statt zu gucken. Da musste ich auch vorhin daran denken, was du gemacht hast. Du hast den Sinn gewechselt. Und so hat er im Blindflug sozusagen, aber trotzdem im Ruhemodus und damit im Performance-Modus, eine Goldmedaille geholt. So, und jetzt kommt der Punkt, und da sind, glaube ich, viele Menschen auf dem Holzweg. Sie denken sich, ich möchte mir diese schlimmsten Szenarien gar nicht vorstellen, deshalb haben sie keine Lösung dafür, wenn es soweit ist, und haben aber unterbewusst immer die Angst, dass es passiert, aber sie wären nicht vorbereitet. Deshalb einmal den Mut haben, diese Worst Cases durchzuspielen, Lösungsstrategien zu entwickeln, wie ein Pilot, der einfach trainiert wird für technische Komplikationen, und dann wieder zurückzugehen und zu sagen, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist gering, aber wenn sie passiert, dann bin ich vorbereitet. Das gibt einem viel mehr Ruhe, als sich vor diesem Worst Case dauerhaft zu verstecken und dann überwältigt zu sein, wenn es dann doch mal eintreten sollte.
Absolut. Ich finde es so extrem lustig gerade, dass du das Beispiel Michael Phelps bringst, weil ich habe mit ihm genau darüber gesprochen.
Okay.
Genau diese Frage habe ich ihm gestellt, wie er damit umgeht. Deswegen ist es gerade für mich extrem lustig. Und wie du schon sagst, er hat mir auch gesagt, er geht diese Szenarien durch. Ja, und da habe ich gesagt, wie ist es denn mit dem Fokus? Ja, wir wissen, where focus goes, energy flows. Also es ist genau dieses Gegenteil, warum einige dazu neigen, das nicht durchzuspielen. Und er sagt auch, ja, aber man muss ja wissen, was in solchen Momenten passiert. Und ich bin mir sicher, die Frage habe ich ihm nicht gestellt, dass er nicht jeden Tag mit vollgelaufenen Goggles trainiert hat, sondern dass er sich da punktuell Situationen rausgesucht hat, weil er weiß, das ist ein realistisches Szenario, da muss ich einfach wissen, wie ich damit umgehen kann. Ja. Wenn er da jetzt aber eintaucht, ja, und sich damit sehr viel beschäftigt, dann provoziert er das vielleicht auch, dass er dann im Wettkampf seine Brille verliert. Ja, also es ist schon eine Frage des Fokus und des Akzents auch, den man da setzt. Ne?
Und auch da die Analogie zum Leben von uns Normalsterblichen, nur mir zumindest, du bist kein Normalsterblicher, aber es gibt ja so diese Routine des Worry Chairs. Das heißt, wenn Menschen damit strugglen oder kämpfen, dass sie immer wieder ruminierende, rasende Gedanken haben, dann ist eine sehr effektive Methode, dass man sich einen bestimmten Platz, einen bestimmten Stuhl aussucht, den idealerweise auch nur zu einer bestimmten Uhrzeit des Tages aufsucht und dem ganzen System, wir sind sehr assoziativ orientiert und sagt, hier kann ich jetzt alle Sorgen, alle Nöte wirklich durchdenken. Ich gebe ihnen die Aufmerksamkeit, aber dann nach einer gewissen Zeit, nach 10, nach 15 Minuten, stehe ich von diesem Stuhl auf und damit ist auch erstmal wieder gut. So, diese klare Trennung, denn sonst besteht die Gefahr, dass es in jede freie Minute, wenn man eben keine Aufmerksamkeit schenkt. Aber, und da bin ich voll bei dir, es geht um Frequenz, es geht um Abgrenzung und wenn man es schafft, das 2-3% seines Alltags eben in diesem Worry-Modus zu sein, aber die anderen 97% in einem realistischen Modus, dann hat man viel gewonnen.
Ja, da geht es auch um Metakognition, ne? Das eben zu erkennen, wann gehe ich in das Ruminating, ne? Wann, genau. Und da kann man sich eben diese Grenzen setzen, ne? Das finde ich total super, diese Idee, dass ich mir 15 Minuten dafür Zeit nehme und danach abschließe. Ne, das kann ich einmal schon, indem ich mir einen Zeitrahmen setze und dann kann ich natürlich auch noch unterstützen, dass ich danach eben da rauskomme, indem ich dann meine 2-3 Atemzüge nehme, mich positiv aktiviere und dann wieder etwas regulierter in den Tag gehe. Aber das finde ich einen starken Ansatz auf jeden Fall. Mhm.
So, dein Buch heißt, deine Atmung ändert alles. So, viele, die jetzt zuhören, sagen, ich atme doch ständig, aber bei mir ändert sich gar nichts. So. Was übersehen Menschen? Welchen Teil? Du hast schon hier und da mal anklingen lassen, dass es ein wichtiger Teil deiner Arbeit ist, dass die Kommunikation zwischen Gehirn und Körper dadurch gefördert wird. Aber was sind so die größten Fehler, die du beobachtest, die Menschen typischerweise bei der Atmung machen? Und was sind so die ersten Schritte, wenn man sagt, man möchte die Atmung wirklich auf eine strategisch strukturierte Art und Weise nutzen? Welche Mechanismen darf man verstehen? Welche Dinge darf man ausprobieren?
Mhm. Also ich sag mal, wenn es um die Leistungssituation geht, also ich habe jetzt irgendeine wichtige Situation vor mir und möchte da einfach voll da sein, dann ist man ja häufig schon vorher so ein bisschen gestresst. Und jetzt habe ich gesagt, Stress ist nicht entweder voll da und dann wieder weg, sondern wir regulieren das Ganze ein bisschen. Und jetzt zu verstehen, dass ich über meine Atmung einen direkten Einfluss auf mein Nervensystem nehmen kann, um mich runter zu regulieren und dadurch auch wieder eine breitere Wahrnehmung zu bekommen. Durch diese einzelne Tätigkeit übe ich ja auch wieder einen Einfluss auf meine Gedanken aus. Das heißt, wenn ich eine breitere Wahrnehmung habe, dann habe ich wieder flexiblere Gedanken und bessere Ideen. Also alle kreativen Gedanken, die man so hat, die sind im gelassenen Zustand. Das heißt, wenn ich ein bisschen zurückdrehen kann, den Stress, und wieder ein bisschen gelassener bin, dann habe ich wieder andere Gedanken. Und diese Gedanken, die erzeugen Emotionen. Ja, das heißt, ich kann, wenn ich etwas als Herausforderung betrachte, wie ich eben schon sagte, dann habe ich andere Emotionen, als wenn ich sage, oh Gott, was kommt denn da auf mich zu? Ich habe Angst, das stresst mich. Ja, das heißt, da gibt es dann wieder ganz andere körperliche Prozesse, eine andere Biochemie, die sich da erzeugt und auch wieder Einfluss nimmt. Das heißt, ich atme, bringe mich in eine breitere, flexiblere Wahrnehmung, Kognition, Und dann habe ich wieder positivere Emotionen und dadurch verändert sich auch wieder meine Atmung. Das heißt, das ist so eine Art Spirale, die ich dadurch erzeuge. Und das ist so ein Gedanke, der unheimlich nützt, dass sich alles gegenseitig auch bedingt. Ne? Das heißt, ich kann über meine Gedanken, meine Atmung auch wieder beeinflussen. Das ist ein Wechselspiel des Ganzen. Und die Atmung ist im Prinzip der erste Schritt.
Und das, was du sagst, ist aus dem zweiten Grund, wie ich finde, sehr wichtig. Ich arbeite ja auch viel mit Menschen, die zum Beispiel Schlafprobleme haben etc. Und ein erster Schritt ist, dass wir das Nervensystem wieder ins Pulsieren bringen. Denn viele Menschen sind 16, 18 Stunden Wachzeit im Stressmodus und haben dann natürliche Herausforderungen, runterzukommen. So, und wenn ich ihnen jetzt sage, probier doch mal ein bisschen ins Pulsieren zu kommen, dann ist eine große Sorge, dass man im Job nicht mehr so performt. So, weil die Menschen denken, dass sie im Stressmodus performen. Aber gerade Menschen, die mit dem Gehirn arbeiten, profitieren massiv davon, wenn sie wieder mehr in den Parasympathikus, in den Erholungsmodus kommen. Denn da ist Kreativität, da ist Weitblick, da ist strategisches Denken. Im Überlebensmodus sind wir nur Überleben. Und das ist etwas, was vielfach eben noch nicht durchgedrungen ist, dass wir kognitiv besser werden, wenn wir das Stresslevel etwas runterfahren. Kannst du das unterschreiben?
Absolut. Das ist auch ein Irrtum, dem ich häufig begegne bei High-Performern. Und ich schließe mich da auch nicht komplett aus. Ich bin ja auch aufgewachsen in einer Umgebung, wo es heißt, Pausen braucht man nicht, kann man durchziehen, sind eher Schwäche. Am besten den ganzen Tag irgendwie 12 Stunden Vollgas geben. Und wenn es nicht reicht, dann muss es eben noch wichtiger sein, noch mehr Gas geben. Das ist ja ein gängiges Verhalten heutzutage, ne? Dass man durchzieht, 18 Stunden, die gerade so Unternehmer, die vor großen Herausforderungen stehen, die schalten ja kaum noch ab. Ja. So, und da zu erkennen, wenn ich jetzt mal einen Schritt zurückgehe, wenn ich mich eben reguliere und den Stress etwas runterfahre, dass ich dann viel leistungsfähiger bin, als wenn ich durchziehen würde. Das ist schon mal ein ganz großer Schritt, ne? Diese Regeneration eben als Teil der Leistung anzuerkennen. Und ja, das ist auch das Erste, wo ich in den meisten Coachings dran arbeite, dass ich sage, du brauchst diese Phasen und bist dadurch wesentlich produktiver. Da gibt es auch tolle Studien zu, die vergleichen, was passiert, wenn jemand durchgängig leisten muss im Vergleich zu einer zweiten Gruppe, die dann Pausen macht. Häufig ist es so, dass am Anfang, ja, die erste oder zweite Pause, da ist dann die Gruppe, die eine Leistung durchgängig bringt, noch voraus. Aber mit der Zeit ist die Gruppe, die Pausen macht, die holt immer auf. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Und da geht es nicht nur um den Körper und das Regenerieren des Körpers, sondern eben auch um die Kognition. Denn diese 20-30% weniger Flexibilität, die kosten dich dein Gespräch, die kosten dich wirklich diese Spitzenleistung. Und das ist einfach ein enorm wichtiges Wissen für diese akute Stresssituation.
Jetzt gehst du in deinen Coachings ja tief in Atemtechniken, Mentaltrainings etc. ein, aber für Menschen, die jetzt sagen, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür, ich möchte einfach nur mal den ersten Schritt in diese Richtung gehen. Was ist so eine alltagstaugliche Praxis, wo du Menschen sagst, ich habe manchmal nicht mal Zeit, um Mittag zu essen oder so. Was geht trotzdem in diesem Alltag, um ein bisschen in die Regulation zu kommen?
Ich gehe mal so von Minimalanforderungen gerne zu durchschnittlich praktikabel. Also das, was jeder machen kann, ist vorm Einschlafen. Das ist ja auch so dein Gebiet, sich über die Atmung runterzufahren. Weil im Bett liegen wir alle, einschlafen wollen wir alle. Und das sind Momente, da kann ich das sehr gut umsetzen, dass ich 1-2 Techniken anwende, die einfach Stress regulieren. Und das mache auch ich, auch wenn ich, glaube ich, weniger Stress habe als viele andere. Aber ich fahre mich einfach nachts runter und schlafe extrem schnell ein. Und nachmittags, wenn ich mal merke, ich habe jetzt 4-5 Stunden wirklich hart gearbeitet, ich brauche einfach Erholung, dann lege ich mich auch manchmal hin. Und da hilft mir das einfach, in die Entspannung und Erholung zu kommen, diese Techniken. Und das ist immer so das Mindeste, was ich sage, pass auf, du machst das jetzt mal so zum Einschlafen, machst du eine Vollatmung, um deine Alveolen zu öffnen, um dein Nervensystem zu resetten und schneller runterzukommen und früher in den Schlaf zu kommen. So, das ist so der erste Schritt, den man gehen kann. Der nächste Schritt wäre das dann auch
da
mal.
Da kurz reingefragt, da waren ein paar Fachbegriffe, die nicht jeder kennt. Alveolen, die Lungenbläschen, also die dafür zuständig sind, das Gas auszutauschen. Vollatmung, was ist für dich eine Vollatmung? Die meisten Menschen atmen halt und glauben auch, dass sie es irgendwie voll machen. Aber wie sieht die Atmung der meisten Menschen aus und wie sieht in deiner Definition eine Vollatmung aus?
Genau, da können wir jetzt auch wieder tief einsteigen, aber vielleicht behalten wir im Hinterkopf, diese Technik zwischendurch immer mal einzusetzen.
Ja.
Und genau, die Vollatmung ist letzten Endes ein ganz tiefes Einatmen. Mhm. Ja, ist relativ bekannt geworden vor drei Jahren inzwischen durch den Andrew Huberman. Der hat den Physiological Sigh berühmt gemacht, weil er eine Studie durchgeführt hat, wo verschiedene stressreduzierende Techniken miteinander verglichen wurden, unter anderem auch Achtsamkeitstechniken, die bis dahin State of the Art waren. Und da hat er erkannt, dass diese Vollatmung eine der effektivste Methode ist, um Stress abzubauen. Und was da passiert ist, wir öffnen unsere Lungenbläschen, ja, also die Alveolen, die im stressigen Alltag häufig wenig benutzt werden und dadurch kollabieren, über ein tiefes Einatmen und den Druck, den wir erzeugen, und machen sie so wieder für den Gasaustausch zugänglich. Ne? Das heißt, die kollabieren, ja, und werden nicht mehr genutzt. Und dadurch haben wir weniger Sauerstoff, da kommt dann nicht mehr an die Zellen, Energie wird nicht so effizient erzeugt und so weiter. Das heißt, dieser eine Atemzug, diese eine Vollatmung sorgt schon dafür, dass der Stresslevel deutlich reduziert wird. Und das ist immer so das Mindeste, was du machen kannst. Mhm. Abends vorm Einschlafen einmal eine tiefe Einatmung und dadurch die Alveolen öffnen.
Und wichtig auch, dass du den Mechanismus erklärst, denn meine Erfahrung ist, dass Menschen sowas häufig unterschätzen. So, wenn man denkt, man atmet zigtausend Mal am Tag, was kann denn so ein Atemzug schon für einen Unterschied machen? Aber wenn wir merken und verstehen, dass wirklich physiologische Mechanismen dadurch verändert werden, dann macht es tatsächlich schon einen wichtigen Unterschied.
Ja, ich würde da auch gerne noch ein bisschen weiter eintauchen, weil das ist tatsächlich einfach ein ganz, ganz entscheidender Hintergrund. Man kann das auch fühlen, wir können es auch nochmal gemeinsam machen, dass das einen Effekt hat. Die schnellste physiologisch belegte Methode, um Stress abzubauen, war dann das Resultat dieser Studie. Wir haben das schon ganz früh entdeckt beim Apnoe-Tauchen und für mich war das ein mega Game-Changer. Mein Kollege Dominik Fenske, der hat das immer mal gemacht und der war extrem gut im Zeittauchen und ich habe ihn mal gefragt, warum machst du das eigentlich und was ist das? Und dann sagt er, ja, das dehnt dann so meinen Brustkorb und fühlt sich einfach gut an. Und dann habe ich das mal ausprobiert, dass ich ein paar Minuten vorm Tauchgang ganz, ganz tief eingeatmet habe. Ja, und er war auf einmal 30 Sekunden länger als vorher im Schnitt. Und seitdem habe ich das regelmäßig gemacht vor den Tauchgängen. Das ist einfach ein enormer Effekt, den man da hat. Und ja, diese Studie hat es belegt und man kann es auch selber fühlen. Wollen wir es mal einmal ganz kurz gemeinsam machen?
Gerne.
Wer schon mal die Luft angehalten hat, der weiß ja, irgendwann kommt dieser Atemreiz. Mhm. Und wenn man diese Methode einsetzt, dann kommt der Atemreiz in der Regel, weil man dann wirklich hinterher wesentlich gelassener ist, kommt der ein bisschen später. Ja, ist auch noch gekoppelt an ein anderes Phänomen. Ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber ein bisschen Zeit haben wir ja, glaube ich, noch.
Absolut.
Nach der Ausatmung wird das Herz langsamer. Das wissen wir, das ist die respiratorische Sinusarrhythmie. Das heißt, Atmung und Herzschlag sind ja gekoppelt. Mhm. Wenn wir ausatmen, wird das Herz langsamer. Das heißt, wenn ich jetzt diese Vollatmung mache, also einmal voll einatme, danach ausatme und eine Weile in der Ausatmung bleibe, dann bin ich in der Regel ein gutes Stück entspannter, wie wir gerade gelernt haben. Und auch der Atemreiz kommt etwas später. Das heißt, wenn wir das jetzt gemeinsam machen, dann bitte ich euch Zuschauer einmal drauf zu hören, zu horchen, wann setzt dieser Atemreiz ein. Mhm. Ja, das heißt, einatmen tief, ausatmen, dann halten wir die Luft an eine Weile und dann gucken wir mal, wann sagt mir mein Körper eigentlich, wann ich wieder einatmen muss. Ja? Machen wir es gemeinsam? Okay, also einmal tief einatmen. Noch ein bisschen tiefer. Ausatmen. Und anhalten. Mal darauf achten, wann kommt der Reiz, wieder einatmen zu wollen. Ich sehe, du bist tiefenentspannt. Bei dir hat es eine Weile gedauert.
Wir haben zu Hause, weil unser Sohn mit den Lungen gewisse Herausforderungen hat, haben wir so einen Clipper, wo wir regelmäßig die Sauerstoffsättigung messen müssen. Mhm. Und ich habe mir gerade vor meinem geistigen Auge vorgestellt, wie bei mir die ganze Zeit die 98 steht. Mhm. Also das war jetzt mein Anker, so wie du es gerade erklärt hast, positive Gedanken zu halten und den Reiz, der kam, nicht direkt groß werden zu lassen. Ja. Und das war also jetzt ein Live-Experiment, wie allein diese Gedankenkontrolle, ein positives Bild halten, wirklich schon zu einem ganz anderen Erleben geführt hat.
Ja, genau. Und das eine ist ja, dass wir dann im Prinzip später auch diesen Atemreiz haben, weil wir einfach entspannter sind und CO2 auch nicht so schnell produziert wird. Herz wird ja langsamer, kommt ja alles dazu. Und das zweite ist auch eine, ja, nochmal so ein Bewusstwerden über die Frage, wie viel muss ich eigentlich atmen? Denn letzten Endes sind wir es gewohnt, wirklich die ganze Zeit ein- und auszuatmen, gerade wenn wir unter Druck sind, Stress haben, am Schreibtisch sitzen, dann atmen wir häufig auch noch flacher und viel höher frequent, das heißt viel mehr, als wir eigentlich müssten. Und diese Atmung gewöhnt man sich eben an. Das heißt, man entwickelt einfach ein ungesundes Atemmuster. Und da kann man eben auch über solche Dinge einmal das Bewusstsein kriegen, ich muss gar nicht die ganze Zeit atmen, und auch verstehen, dass man, wenn man sich das abgewöhnen möchte, dann kann man eben über ein Training auch wieder langsamer, tiefer atmen und auch mal wieder diese Pausen trainieren. Es ist eine reine Gewohnheit. Du kannst über ein Training lernen, wieder weniger zu atmen. Gibt es auch tolle Techniken, die man dafür nutzen kann.
Jetzt fragen sich Menschen, warum sollte ich das tun? Ich bin ja kein Spitzensportler, aber als ich ein Phänomen, und du korrigierst mich, wenn ich es falsch wiedergebe, mal verstanden habe, ist, wenn man zu viel ausatmet, das heißt zu viel CO2 ausatmet, gelangt weniger Sauerstoff ins Gehirn rein. Hat mit Hämoglobin zu tun, man braucht CO2, damit eben das O2, das Sauerstoff, in die Zellen geführt werden kann. Das heißt, wenn man zu flach, zu kurz, zu häufig atmet, hat man kognitive Minderleistungen, einfach dadurch, dass man zu viel ausatmet. Also klingt verrückt, aber ist so. Deshalb in eine langsamere, tiefere Atmung zu kommen, hat große Vorteile für die gesamte Physiologie und unsere Kognition. Es gibt, wir können hier noch ewig weiter, aber da ist ganz viel schöne Dinge in deinem Buch beschrieben. Ich möchte noch auf zwei, drei andere Aspekte gehen. Und zwar, ich habe mal ein Zitat aufgeschnappt, ich weiß nicht mehr, wo es herkommt, ist ein ziemlich bekanntes. Das heißt, zwischen Reiz und Reaktion findet das wahre Leben statt. So, und das finde ich ganz wunderbar, denn häufig ist es ja so, dass man glaubt, wenn ein Reiz kommt, dass die eigene Reaktion, eine Aussage, wenn man getriggert ist, oder so fast die logische Konsequenz ist. Aber das ist es ja nicht. Menschen wie du zeigen unter Wasser, aber auch über, dass wir die Fähigkeit haben, Impulse zu kontrollieren, sie wahrzunehmen und dann eben eher aus einer Bewusstheit zu handeln und eben nicht impulsiv. Das klingt für viele Menschen fast unrealistisch. Sie definieren sich teilweise auch ihren Charakter und sagen, ich bin halt ein impulsiver, ein aufbrausender Mensch. Aber das ist letztendlich ja nur eine Umschreibung, dass man zu bequem ist, das Training zu tun, was für diese Fähigkeit notwendig wäre. Was würdest du Menschen, die hier vielleicht Führungskräfte, die sagen, sie sind vielleicht öfter mal, vergreifen sich im Ton oder bewerten etwas dem Team gegenüber, auch in der Partnerschaft, dass man sagt, man verletzt jemanden, was man eigentlich bereut im nächsten Moment oder im übernächsten. Wie kann man besser darin werden, Reize im Umfeld, die einen triggern, nicht sofort in eine Handlung, in eine Reaktion umzusetzen?
Es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten. Wichtig dafür ist, dass gerade diese Dinge, die man nicht sagen will, wo man jemanden verletzt und wo man impulsiv irgendwie frotzig reagiert oder auch mal unbarsch irgendwie einen Mitarbeitenden anfährt, das passiert meistens schon, wenn das Nervensystem am Anschlag ist und wenn man schon extrem unter Stress ist. Das heißt, eine Möglichkeit wäre natürlich, da gar nicht erst hinzukommen und dafür zu sorgen, dass ich gelassener in den Tag gehe. Und eine wirklich wundervolle Technik, die dafür sorgt, dass wir ausgeglichen an den Tag gehen und nicht irgendwie an den kleinsten Dingen uns anzünden, ist die Kohärenzatmung. Das ist eine Atmung, wo wir auch wieder langsam und tief und gleichmäßig vor allen Dingen atmen. Und ja, über diese Sinusarrhythmie, die ich kurz angesprochen habe, über diese Kopplung von Herzschlag und Atmung, sorgt man eben dafür, dass der Herzschlag gleichmäßig beschleunigt und wieder entschleunigt. Ja, der ist ja nicht immer gleichmäßig schnell, wie wir das von unserer Pulsuhr kennen. Der ist nicht immer bei 60 Schlägen, sondern wenn man ein bisschen weiter einzoomt, ja, in die kürzeren Zeiträume, dann sieht man, das schwankt. Ja, das hat auch so eine Schwingung. Und wenn man diese Atmung nutzt, dann sorgt man eben dafür, dass es eine ganz gleichmäßige, harmonische Schwingung wird. Und damit sind wir dann in einem Zustand, wo unser Körper mit dem Gehirn optimal kommunizieren, wo wir leistungsfähiger sind. Man sieht, dass durch diese Schwingung steigt die Herzratenvariabilität, der Blutdruck sinkt leicht und wir sind viel leistungsfähiger. Und auf praktischer Ebene heißt das, wenn ich diese Atemtechnik anwende, die ich auch nahezu täglich immer noch anwende, nach vielen Jahren, dass ich da aus dieser Übung ausgeglichener herausgehe, ruhiger bin, balancierter und diese kleinen Dinge des Lebens, die man hinterher als unwichtig einordnet, einen gar nicht so richtig triggern. Das mache ich auch mit fast jedem meiner Coaches, die machen mindestens erstmal 2 Wochen diese Kohärenzatmung und lernen relativ früh, dass die kleinsten Dinge nicht mehr so wichtig sind. Ja, ich habe zum Beispiel meiner Partnerin diese Atemtechnik nahegelegt. Ja, sie hat sich interessiert, ne, so was soll ich denn jetzt mal machen? Da habe ich gesagt, fang mal damit an. Und das war so witzig. Nach ein paar Tagen kam schon raus, das ist eine Aussage, die erwähne ich gerne immer und immer wieder, weil sie mich hoch erfreut. Da hat sie nämlich zu mir gesagt, Tom, ich muss aufhören mit diesen Atemtechniken. Mir ist alles so scheißegal irgendwie. Und ich fand es natürlich einerseits irgendwie witzig und habe auch gesagt, du, scheißegal ist jetzt nicht das Ziel des Ganzen, aber da steckt natürlich was drin. Da steckt drin, dass sie sich eben nicht von kleinen Dingen aufregen lässt und da so sofort drauf reagiert, impulsiv ist, sondern erstmal den Reiz aufnimmt, verarbeitet und gelassen bleiben kann. Und das merkt man schon relativ schnell. Das ist eine Technik, die, wenn man sie morgens, vormittags durchführt, die dich schon ein paar Stunden durch den Tag trägt und damit ein wirksames Mittel, um mit den Situationen umzugehen. Wir können natürlich noch stundenlang weiterreden, was man dann macht in der Situation, um da rauszukommen, um dich rauszunehmen, wie man im präfrontalen Kortex bleibt, um eben nicht in diesen Stressmodus, wo wir nur reagieren, zu gehen, wo das Stammhirn übernimmt, ja, weil wir dann in der Erregung praktisch nur noch instinktiv reagieren. Da gibt es natürlich auch Akuttechniken, wie zum Beispiel diese Vollatmung, wo man da wieder rauskommt.
Eine Akutatmung, die hier der Professor Dietrich Grönemeyer genannt hatte, die finde ich wunderbar. Er sagte, er hat immer ein Gummiband um sein Handgelenk. Und wenn er in diesen Trigger-Modus kommt, wo er vorher eben verpasst hat, gar nicht hinzukommen, sondern dann kurz vor knapp ist, dann gibt er sich einen leichten Schnipser. Und es führt einfach dazu, dass er in eine andere Wahrnehmung kommt, den kleinen Schmerz empfindet und dann die Möglichkeit hat, eben nicht sofort zu reagieren. Steffi Stahl, sehr bekannte Psychologin, hatte empfohlen, einfach einen halben Liter kaltes Wasser zu exen in dem Moment. Und man kann verschiedene Dinge machen, aber aus der Situation rausgehen, in eine andere Wahrnehmung kommen, scheint wohl etwas zu sein, was all diese Empfehlungen gemeinsam haben. Genau. Willst du das auch unterstreichen?
Genau, also das sind natürlich dann Rituale, die man anwenden kann, um sich rechtzeitig zu erinnern, ich muss vorne bleiben, ich muss hier in der Wahrnehmung bleiben, weil das geht ja auch unheimlich schnell. Das ist ja eine Eskalation. Viele sagen auch, ich kriege das gar nicht hin. Das passiert und dann bin ich sofort in der Reaktion. Na, und das ist natürlich mit dem Gummiband geht sehr, sehr schnell. Da gibt es auch andere Mittel, wie ich zum Beispiel über das Verbalisieren von Gefühlen. Also ich bin gerade extrem belastet oder das ist gerade sehr, sehr viel. Alleine über das geistige Formulieren schaffe ich das, vorne zu bleiben im präfrontalen Kortex und damit in der Kontrolle, in der Gestaltung zu bleiben und nicht in die instinktive Handlung reinzugehen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ne?
Und der entscheidende Punkt war, finde ich, als du gesagt hast, man kommt nicht sofort in diese, auch hier Steffi Stahl hatte gesagt, wenn man auf einer Skala von 1 bis 10, 0 ist tiefenentspannt und 10 ist Blutrausch, wie sie es nannte. Man geht nicht von einer 0 direkt auf die 9, sondern es gibt Anzeichen. Und die Anzeichen werden typischerweise ignoriert. Manchmal ist vielleicht, dass man übermüdet ist oder dass man vielleicht hungrig ist oder dass einem heiß ist, zu warm angezogen im Auto sitzt oder so. Meistens gibt es Situationen, die dahin führen. Und dann, wenn man bei der 8 ist, dann fehlt oder dann reicht der eine Kommentar von jemandem, den man nicht braucht oder so. Aber die Wahrnehmung auf dem Weg dahin, es gar nicht zur 8 kommen zu lassen, die ist, glaube ich, der Schlüssel um die Frequenz. Wir sind alle nur Menschen, mal hat man schlechte Situationen, aber wenn es mehrfach täglich passiert und man abends immer wieder im Bett liegt und sagt, oh, jetzt habe ich heute wieder viel gemacht, was ich nicht wollte, dann darf man an der Wahrnehmung arbeiten, wie man sich überhaupt in solche Risikosituationen begibt.
Absolut, muss ich dir sofort recht geben, dass diese Wahrnehmung da der Schlüssel ist. Häufig ist es auch gar nicht, dass es ignoriert wird. Es ist einfach, dass es nicht wahrgenommen wird. Das heißt, die sind da einfach drin und wissen gar nicht, wie es passiert ist. Und das sind natürlich einmal diese ganzen Umgebungsfaktoren auch. Ich habe zum Beispiel einen High-Performer als Coachy, der hat ein super ausgeglichenes Nervensystem und hat mich neulich gefragt, Tom, es war eigentlich alles super. Ich war mega gelassen, war im Urlaub und plötzlich bin ich so hochgefahren. Ich weiß gar nicht, wieso. Mhm. Ja, alleine diese Rahmenbedingung von Urlaub. Ja, das heißt, du bist auf einmal in einem anderen Bett. Das belastet schon mal das Nervensystem. Es ist alles irgendwie neu. Vielleicht ist das Kissen komisch. Dann hast du eine neue Umgebung. Wie gesagt, im Urlaub musst du dann erstmal gucken, wo ist der Supermarkt? Wo kann ich hier meinen Ausflug machen und so weiter? Dann hast du ein anderes Frühstück. Ja, das Frühstück. Mhm. Plötzlich hast du Weißbrötchen zum Frühstück. Das belastet deinen Körper auch wieder. Und da kommen dann viele Dinge zusammen und dann reichen eben so ein paar Kleinigkeiten manchmal und dann bist du hochgefahren. Aber nochmal auf die Wahrnehmung zurückzukommen, wir neigen ja auch häufig dazu, ganz viel zu messen. Und ne, jetzt spreche ich viel vom Nervensystem, von der HRV. Oder wenn ich auch, nutze ich Sensoren, um die Entwicklung im Nervensystem festzustellen. Aber es ist nicht das Ziel, einen Messwert zu beeinflussen. Das Ziel ist es, ein Gefühl dafür zu bekommen, wann fahre ich eigentlich hoch und dann Mittel zu haben, um gegen zu regulieren. Und da ist es vollkommen egal, ob da jetzt eine 68 Millisekunden steht bei der Herzratenvariabilität oder eine 20. Es geht darum, das zu fühlen. Und da gebe ich dir eben vollkommen recht. Und viele nehmen es eben nicht wahr. Das heißt, diese ersten Anzeichen wahrzunehmen, das ist auch ein wichtiger Aspekt, wo man hingucken sollte, wo man auch mal reflektieren darf, was war denn vor dieser Situation? Wie habe ich mich gefühlt? War ich vielleicht tatsächlich irgendwie zu warm angezogen? War irgendwas? Habe ich mich unwohl gefühlt? Wie ist es dazu gekommen?
Jetzt hast du gerade den Begriff HRV, Herzratenvariabilität, genutzt. Für manche sagt das gar nichts. Für andere, die ihr zuhören, sind ganz tief drin, kennen ihre eigenen Werte, ihre Trends etc. So ganz einfach ausgedrückt sagt das aus, wie adaptiv, wie flexibel dein Nervensystem ist, wie gut es ist, zwischen Erholungsmodus und Stressmodus hin und her zu schalten. Jetzt kann man in deinem Buch auf dem Buchrücken lesen, dass es dir gelungen ist, deine eigene HRV um über 100% zu steigern. So, da leuchten natürlich die Augen von allen, die Whoop-Bänder, Aura-Ringe etc. haben und weil man darf lernen, die HRV sinkt eigentlich mit dem Alter. Das heißt, schon ein Konstanthalten über Zeit ist schon ein Sieg, weil man eben gegen den Altersverfall arbeitet und es wirklich schwer, da auch Sprünge nach oben zu machen. Mhm. Deshalb nimm uns doch mal ganz kurz in die groben Eckpunkte, wie es jemandem wie dir gelingen kann, den eigenen Wert um 100%, also zu verdoppeln. Wie ist sowas möglich?
Ja, erstmal muss man verstehen, das sind unheimlich viele Einflüsse, die auf die HRV wirken. Ne? Das ist zum einen die Atmung, das sind das Emotionen, aber dann auch all diese Dinge, die uns stressen, ja, zu warm angezogen oder sportlich belastet, neue Umgebung. Alles wirkt auch auf dein Nervensystem. Wenn das belastet ist, weil man zu viel verarbeiten muss, dann sinkt die HRV. Und auch beim körperlichen Training sinkt sie erstmal. Und bei Leistungssportlern, die wirklich, oder Profisportlern sogar, die wirklich täglich Höchstleistung bringen, da ist es auch nicht selten, dass die sehr, sehr gering ist oder teilweise sogar ziemlich stark in den Keller geht. So, jetzt wollen die meisten, die hier zuhören, wahrscheinlich eher eine gesunde HRV haben, also ein flexibles Nervensystem. Und da darf man sich alle diese Faktoren mal bewusst machen. Ich gehe ja auch in Unternehmen, wo ich dann über mehrere Monate das mal hinweg begleite, wie sich bei den Teilnehmern die HRV entwickelt. Und da gebe ich immer ganz gerne so die groben Eckbereiche mit auf den Weg, die Einfluss auf die HRV haben. Und das sind ein gesunder Schlaf. Ja? Das heißt, Einflüsse wie 2 Stunden vorm Schlafen gehen, kein blaues Licht mehr. Das ist ein absoluter Gamechanger für deine Schlafqualität und damit auch ein Rieseneinfluss auf die HRV. Das heißt, ein Schlüssel oder ein Punkt, ein Aspekt von dieser großen HRV-Steigerung war der Schlaf. Mhm. 4 Stunden vorm Schlafen geht nichts mehr essen, 2 Stunden vorher kein blaues Licht mehr und schon hast du wirklich, bist du runtergefahren und sobald du einschläfst, bist du im Erholungsmodus. Hast du bestimmt schon drüber gesprochen. Das ist eine Sache. Dann auch eine emotionale Hygiene. Das heißt, wie geht es mir eigentlich? Bin ich jetzt tatsächlich seit 4 Wochen am Durchziehen und nur an meinem Projekt dran? Oder habe ich auch nochmal einen Ausgleich? Treffe mich mit Freunden, mit meiner Partnerin, meinem Partner? Habe ich Zeit für meine Kinder? Erhole ich mich auch mental mal? Bewegung, Ernährung, also Sport im gesunden Maße. Also all diese wichtigen Dinge darf man schon gerne in den Blick nehmen. Und natürlich ist die Atmung da ein ganz, ganz großer zentraler Aspekt auch, weil wir damit ja, wie gesagt, direkt Einfluss aufs Nervensystem ausüben können. Das heißt, wenn du eine bestimmte Atemtechnik anwendest, ja, wie zum Beispiel die Kohärenzatmung, dann siehst du auch direkt auf deinem Smartphone, wie die HRV steigt. Ja, also da gibt es Biofeedback-Geräte, die man nutzen kann, um das abzubilden und dann siehst du in der Regel, wenn du am Schreibtisch sitzt, ja, siehst du, dass die ziemlich weit im Keller ist und dass das sehr, sehr unharmonisch ist, dieser Herzratenverlauf. Und wenn du jetzt gleichmäßig und langsam atmest, dann siehst du, wie das plötzlich, kohärent, aber ziemlich schnell kohärent wird, wie das anfängt, gleichmäßig und harmonisch zu schwingen. Mhm. Das heißt, man sieht diesen Einfluss ja auch direkt. Und wenn du das dann trainierst, dann trainierst du dein Nervensystem eben darauf, gleichmäßig zu schwingen. Und das Ganze wird auch durch andere Anteile meiner Atemtechniken ergänzt. Ziemlich entscheidend sind eben auch die Emotionen. Wenn du dich regelmäßig in positive emotionale Zustände begibst, dann geht auch wieder die HRV extrem nach oben. Das siehst du, da gibt es auch tolle Untersuchungen zu, wie zum Beispiel der Unterschied von Wertschätzung zu Frustration, wie das auf die Herzratenvariabilität wirkt. Du hast einmal ein total chaotisches, zackiges Muster und wenn du erfüllt bist mit positiven Emotionen, dann wird es harmonisch und ruhig. Und das sind keine Laborwerte. Ja, das heißt, man kann das auch wirklich selber messen. Ich habe zum Beispiel einen Sensor, der zeigt mir, wenn ich gelassen bin in einer positiven Emotion, dann leuchtet der grün. Mhm. Und wenn ich mich ärgere, dann leuchtet der rot. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich gleichmäßig atme und ich ändere meine Gedanken, dann ändert sich die Farbe dieses Sensors. Das ist, es hat einen ganz harten Effekt. Und wir wissen es eigentlich auch, nur wir machen es uns nicht bewusst. Ja? Mhm. Man muss sich mal vor Augen führen, wenn ich in so einer positiven Emotion bin, dann sagen wir so Sachen wie, mein Herz geht auf. Ja, mir wird ganz warm ums Herz.
Stimmt.
Ja, und diese Emotionen, die versuche ich auch in den Meditationen hervorzurufen, weil das ist das, wenn dein Nervensystem flexibel wird, wenn du ausgeglichen, wenn du reguliert bist. Und das kann man eben dadurch beeinflussen. Und genau diese 100%ige Steigerung war tatsächlich ein Projekt, wo ich gesagt habe, dass ich über 4 Monate lang mich nur auf meinen Atem Techniken konzentriere und das diszipliniert durchführe. Und da gibt es natürlich auch noch den Teil des Luftanhaltens und des kalten Wassers. Mhm. Ja, das hat auch beides Einfluss. Da will ich jetzt nicht zu tief eintauchen, sonst wird es sehr, sehr technisch. Aber frag gern nach, wenn du möchtest. Da trainiert man den Baroflex. Das heißt, wir lernen auch über das Luftanhalten mit starken Blutdruckschwankungen umzugehen. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, was da alles so im Körper passiert. Und das habe ich über 4 Monate praktiziert und gesehen, wie am Anfang war es noch relativ schleppend. Mhm. Und dann wurde das über die Zeit, nach 4 Monaten, wurden die Werte immer höher. Und ja, es war auch so, dass ich das tatsächlich terminiert habe, dass ich das 4 Monate machen möchte. Da hatte ich dann einen Versuch, ein Ziel auch, auf das ich hingearbeitet habe. Und ja, es war für mich ein absoluter, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, wie stark dieser Einfluss ist. Und das habe ich dann auch mit HRV-Experten weiter untersucht. Und es wurde bestätigt, Tom, du hast das Nervensystem eines Kindes. Das ist der absolute Hammer, habe ich noch nie gesehen, hat mein Experte, der Dr. Beise, gesagt. Mhm. Und seitdem gucke ich dann noch mehr drauf und tauche dann noch tiefer ein. Wie gesagt, es sind viele Faktoren, um es nochmal zusammenzufassen, die da drauf einzahlen. Die Atmung ist nur ein Anteil, aber schon auch ein wichtiger. Mhm. Nur habe ich eben auch häufig Menschen, die ja unglücklich sind, zum Beispiel in der Partnerschaft oder andere Probleme haben. Du kannst über die Atmung jetzt nicht irgendwie eine unglückliche Ehe wegatmen. Ne? Ja. Das muss man auch schon ein bisschen ins Verhältnis setzen. Aber wenn es dir gut geht, stellst dir vor, wie mentale Hygiene, wie wie Ernährung vielleicht. Ne? Das ist halt ein Unterschied, ob ich da nichts mache oder meine 3 bis 5 Minuten am Tag diesen Atemübungen widme. Mhm.
Da ist eine gute und eine schlechte Nachricht drin, aus meiner Sicht. Die gute ist, es ist möglich. Die schlechte ist, du hast keine Spezialtricks oder nicht irgendwas, was niemand sonst weiß, sondern es ist das konsequente Anwenden der Dinge, die wir auf Überschriftenebene eigentlich alle schon kennen, aber eben nicht so konsequent, wie du jetzt in diesem 4-Monats-Projekt oder insgesamt in deiner Karriere anwendest. Und das ist eine Erleichterung, finde ich, dass wir alle die Möglichkeiten haben. Die Frage ist, möchte man es? Soll ich dir sagen, was mein größter Hebel auf meine HRV ist?
Na.
Vielfach gemessen.
Schlaf.
Ja, aber das Witzige ist, ein sehr guter Schlaf hat ein gewisses Limit. Eine viel höhere HRV, nächtliche Durchschnitts-HRV habe ich, wenn mein Sohn, der im Moment 2 Jahre alt ist, bei uns im Bett schläft und sehr viel Körperkontakt zu mir hat. So, weil durch die Haptik wird mein Nervensystem wahnsinnig entspannt. Und einen gleichen Effekt hatte ich auch, treue Hörer des Podcasts wissen das, als unser Hund, der jetzt 3 Jahre alt ist, der hatte mit wenigen Monaten einen Autounfall und hatte eine Verletzung und da hat der Verband nicht richtig geklappt und ich habe mich dazu entschieden, in seinem Körbchen schlafen, um ihn daran zu hindern, den Verband aufzubeißen. Und obwohl ich sehr, sehr viele Unterbrechungen hatte und auch wenig Tiefschlaf in Minuten hatte, hatte ich die höchste HRV seit Messung. Weil das mein Engpass ist offensichtlich, also Haptik und soziale Nähe ist das, was mein Nervensystem am meisten beruhigt, flexibel macht und damit die HRV ansteigen lässt. Verrückt, oder? Also nicht verrückt, erklärbar,
ich kenn's natürlich.
Aber es ist interessant.
Ja. Finde ich toll, dass du es auch machst und da so drauf achtest und auch danach handelst, weil das ist jetzt auch das ist nichts Spirituelles, ne? Also letzten Endes wissen wir ja auch, das Bindungshormon Oxytocin wird ausgeschüttet, wenn man jemandem nah ist, wenn wir uns gegenseitig länger umarmen, ja. Ne, beim Küssen. Ja. Aber auch schon das schreiende Baby, wenn das hochgenommen wird von der Mutter, hört auf einmal auf zu schreien, weil eben durch diese Bindung, durch diese Nähe dieses Hormon ausgeschüttet wird, Oxytocin. Und das ist ja im Prinzip der Gegenspieler auch von Cortisol, dem Stresshormon. Und dadurch reduziert sich der Stresslevel. Ne? Und das ist diese emotionale Ebene, die einfach ein ganz, ganz großen Einfluss hat.
Einen riesigen. Und der wird in der ganzen, aus meiner Sicht, Wellbeing, Biohacking-Szene im Moment völlig ignoriert, weil die Menschen fokussieren sich auf die leicht umstellbaren Keto-Ernährung, Protein, 1 Gramm pro Körper und ist alles wichtig. Mhm. Aber es hat ein gewisses Limit und wirklich in die Sphären, wo viele hinwollen, kommt man nur über, wie du es nennst, Gedankenhygiene und auch die anderen Basics, die uns unsere Evolution eben mitgegeben hat, die heute aber durch moderne Arbeitswelt, durch Einsamkeit der Menschen etc. eher in einen sehr kritischen Bereich bei vielen Menschen abrutschen.
Ja, es wird häufig verkopft. Ne? Es wird nach diesen ganzen Lösungen gesucht, so wie lange, 5 Sekunden ein, 5 Sekunden ausatmen, dann wird alles Mögliche gemacht, gerade bei den High-Performern, die wollen dann immer noch mehr machen, aber letzten Endes führt das dazu, dass sie dann noch mehr zu tun haben und noch gestresster sind. Es geht darum, ins Fühlen zurückzukommen. Und zum Fühlen gehört es eben auch, dass man sich Menschen nahe fühlt. Was ist denn der Sinn des Lebens? Wir wollen ja mit unseren Liebsten eine gute Zeit verbringen, wir wollen eine gute Beziehung führen. Und dieses Emotionale, wer glücklich ist, der hat eine höhere HRV. Ja, das heißt, das ist vielleicht das, was einige, die sehr verkopft sind, regelmäßig ignorieren, weil es eben auch schwierig ist, ne? Diese Nähe zu schaffen zu Menschen, das ist auch schon einfach... Das ist
nichts, was man per Fingerschnipp herstellen
kann. Das kriegst du von zu Hause auch nicht unbedingt einfach mit, das kannst du auch nicht im Buch nachlesen, das hat ja viel auch mit den eigenen Mustern zu tun und mal zu überdenken, welche Perspektive habe ich auf Dinge und da einfach mal hinzuschauen und zu sagen, das ist vielleicht erstmal wichtiger, dass es mir gut geht, bevor ich jetzt mit den Atemtechniken anfange, das ist eben auch eine Erkenntnis, die man nutzen kann. Genau, um die HRV dann zu steigern, wenn man es so möchte.
Und wie gesagt, diese HRV, falls jetzt der Eindruck entsteht, man muss alles tracken, messen etc., stimmt nicht. Es ist einfach nur eine Messung für ein ganz fundamentales Gefühl, dass das Nervensystem gut reguliert ist. Und dafür braucht man keinen Ring, kein Armband, kein gar nichts. Das kann man fühlen, aber eben heute auch objektiviert messen. Und es hilft manchen Menschen eben zu sehen, wo sie gerade sind und ob sie auch Fortschritte machen, wenn man vielleicht auch den Kontakt zur eigenen Intuition so ein Stück weit auch verloren hat. Deshalb an der Stelle bin ich durchaus auch ein Freund davon. Ich möchte mit dir, Tom, gegen Ende noch ein Thema besprechen, was ich mit vielen vermeintlich erfolgreichen, ambitionierten Menschen bespreche. Und zwar ist es die Balance zwischen Ambition und Zufriedenheit. Denn ich beobachte immer wieder, dass das für viele Menschen ein Widerspruch ist. Sehr ambitionierte Menschen sind auch dadurch angetrieben, dass sie unzufrieden sind. Es besteht eine Sorge, wenn zu viel Zufriedenheit einkehrt, dass man dann nachlässt, dass man eben nicht mehr den Antrieb hat, um Dinge zu erreichen. Und dann gibt es wieder ganz andere, die sagen, ich bin so zufrieden, dass daraus meine Ambition entsteht und mein Schaffen. Wie ist es bei dir? Du hast gesagt, du kommst aus einem Umfeld, wo es auch um Durchziehen ging, um Härte zu sich zu zeigen. Das sind ja auch Glaubenssätze, die auch im Nervensystem verankert sind. Mhm. Und wo stehst du da heute? Kannst du Zufriedenheit trotz deiner großen Ambitionen zulassen oder ist es für dich auch ein vermeintlicher Widerspruch, den du immer wieder neu einsortieren musst?
Es ist tatsächlich so, dass ich da auch ganz, ganz viel reflektiert habe. Wie gesund ist jetzt dieser Ehrgeiz, den ich habe? Wie viele Weltrekorde will ich eigentlich aufstellen? Gibt es da vielleicht noch etwas, was mich antreibt? Aus der Kindheit geht es darum, etwas zu kompensieren, dass ich zu wenig Anerkennung hatte, wie auch immer. Oder ist es der eigene Antrieb? Ich habe ja schon beschrieben, wo es herkommt. Das heißt, diese Liebe zur Unterwasserwelt, diese Faszination auch des Sports, die ist absolut da und auch geblieben. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass irgendwann habe ich dann einfach nur aus Gewohnheit auch immer noch einen weiteren Weltrekord aufstellen wollen, noch einen und noch einen. Und da habe ich schon gemerkt, dass das hier bei mir so ein bisschen auf Widerspruch stößt, dass ich einfach auch diesen Ausgleich mehr brauche und mein echtes Leben, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen aus den Augen verliere. Ne? Das heißt Familie, Freunde und Erholung. Ne? Das heißt, das war für mich auch lange so ein bisschen außen vor. Da habe ich auch eine ganz tolle Erfahrung gemacht, wo ich gemerkt habe, dass diese Erholung mich wieder resettet, ne? Dass ich da wieder wesentlich gesünder bin. Das heißt, da sollte man schon auch hinschauen. Das war bei mir immer ein Stück weit auch da. Ich denke auch, das ist nie so, dass du entweder so oder so, ne, sondern man ist ja immer irgendwie auch ein komplexes Wesen. Es gab schon auch Einflüsse, wo ich so ein bisschen kompensiert habe, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden damit und würde es auch immer wieder so machen, wie ich die Dinge gehandhabt habe. Es war einfach eine tiefe Inspiration, eine hohe Motivation, das auch zu machen. Genau, und wo das dann überhand, wo es dann wirklich nur noch um Leistung ging, habe ich gemerkt, nee, das fühlt sich nicht mehr gesund an. Und dann habe ich Abstand genommen.
Mhm. Gibt es noch irgendeine Frage rund um dein Buch, das Thema Atmung, Regulation? Wir haben viele wichtige Dinge besprochen, aber gibt es so irgendeinen Bereich, wo du sagst, da habe ich dich noch gar nicht zu gefragt und das würdest du sehr gerne noch ansprechen?
Vielleicht wäre nochmal wichtig, die Brücke zum, wir haben jetzt viel über Leistungsfähigkeit gesprochen, ne? Das heißt, wie man sich akut reguliert, was das mit der Kognition macht und wie wichtig das sein kann, um Erfolg zu haben in punktuellen Drucksituationen, aber das macht auch was auf Dauer. Das haben wir zwar auch schon angeteasert, ne? Aber häufig kommt dann auch die Frage auf, ja, was macht mich denn jetzt hier dauerhaft auch resilienter und wie kann ich da hinkommen, dass ich dann dauerhaft dadurch gesünder bin? Und wir haben sind da kurz reingesprungen, haben gesagt, pass auf, wenn du wenig Zeit hast, dann nutzt du mal so einen Erholungsknopf wie diese Vollatmung immer mal wieder zwischendurch. Du kannst abends damit anfangen, das vor solchen Situationen Höchstbelastung einsetzen, aber auch währenddessen, ja, um nicht runterzufahren. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert dauerhaft? Was wäre eine Sache, die ich auch dauerhaft tun kann? Und da ist nochmal wichtig, dass wenn ich das schaffe, jeden Tag, immer mal wieder, nur für 20, 30 Sekunden, mich zu erholen, dann habe ich auch nach dem Tag mehr Energie. Dann falle ich nicht auf die Couch, weil ich nicht alles nur über Push gemacht habe, alles über, ich erhöhe den Stress, um irgendwie durchzuhalten und um es kurz zu sagen, nichts mehr zu merken, ja, sondern ich habe es geschafft, mich immer wieder zu erholen zwischendurch, dann komme ich mit mehr Energie nach Hause, ja, an dem einen Tag und das ist natürlich auf Dauer dann eben auch eine Auswirkung. Das ist eine Angewohnheit, ich komme mit mehr Energie nach Hause und dann, ja, alleine durch so eine kurze Technik auch dauerhaft schon regulierter, ja. Und wenn wir jetzt noch dazu adden, ja, Schritt 2 wäre ja zu sagen, ich nehme mal 3 bis 5 Minuten, viel mehr brauche ich es nicht, gibt es tolle Studien zu, wo ich zum Beispiel diese Kohärenzatmung mache. Oder man geht einen Schritt weiter und kauft sich das Buch, ja, und liest etwas über Deep Flow, wo es auch darum geht, Emotionen zu aktivieren. Das heißt, ich nehme mir meine 5 bis 10 Minuten am Morgen, wo ich dann in so eine ausgeglichene Atmung gehe, positive Emotionen aktiviere und ich sage euch, der Tag, der wird komplett anders. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann bin ich einfach insgesamt auch gelassener und kann wieder entspannter mit Stressreizen umgehen. Und das Ganze entwickelt sich eben dauerhaft zu einem ja, gelasseneren, gesünderen Zustand und einem besseren Nervensystem. Müssen nicht immer 100% Steigerung sein, ne? Aber da wird sich was tun.
Mega cool. Zum Schluss, ich habe noch ganz viele Fragen, aber vielleicht parken wir das in einem Teil 2 in Zukunft. Aber ich stelle immer eine Frage jedem Gast, der hier ist am Ende. Wenn du jetzt mal von der Diskussion ein bisschen abstrahierst, nochmal auf dein eigenes Leben und auf die Auf und Abs deines eigenen Lebens zurückblickst. Was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Wir haben es schon so ein bisschen angeteasert, aber im Prinzip ist für mich das Wichtigste, was auch mein Glück heute bedeutet, dass ich gelernt habe, meinem Herzen zu folgen. Also das zu finden, was das Herz wirklich möchte und dem auch zu folgen, das war der größte Glücksgriff für mich.
Dann hoffe ich, dass dein Herz weiterhin noch laut zu dir spricht, laut genug zu dir spricht, dass du es auch immer hörst. Vielen, vielen Dank für deine wunderbare Arbeit, für deine Inspiration. Menschen wie du zeigen, dass Grenzen eben nur im Kopf es gibt. Und ich bin immer wahnsinnig inspiriert. Das heißt nicht, dass ich jetzt zum Apnoe-Tauchen gehe, aber es zeigt, dass die Barrieren, die ich mir irgendwo gesetzt habe, dass da vielleicht der Moment ist, wo ich vielleicht nur wie du die Augen schließen muss, um auf mein Gehör zu hören oder irgendwas anders zu machen. Und damit inspirierst du mehr Menschen, als dir vielleicht so klar ist, auch mit deinem Buch, mit deinen Coachings. Wer mehr mit dir zusammenarbeiten möchte, man kann jetzt auch direkt mit dir zusammenarbeiten. Wir verlinken, wo man dich kontaktieren kann etc. Kann ich sehr empfehlen, denn allein deine Aura jetzt hier zu erleben, deine funkelnden Augen, macht große Freude. Also vielen, vielen Dank, Tom.
Dankeschön. Sehr, sehr gerne und schön, dass ich hier sein durfte. Danke, Chris.